Meistens sind es ja eigene Schultraumata oder Traumata aus der frühesten Kindheit. Und was ist da im Hirn passiert, dass man das so abgespeichert hat? Und kann man das vielleicht transformieren oder einfach neu überschreiben, nennen wir das? Wir überschreiben das neu und gehen dann einfach mutiger in die Welt und haben nicht diese Ängste. Denn Ängste, das ist das, was uns hemmt, was uns zurückhält, neue Wege zu gehen und auch einfach für sich einzustehen.
So, heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich diesmal Isabel Best eingeladen. Sie ist Mutter von zwei Kindern und macht zurzeit eine Weiterbildung zur traumasensiblen Fachkraft. Und sie möchte mit dieser Ausbildung dann Eltern, die ihre Kinder kindergartenfrei und schulfrei erziehen wollen, helfen, ihre Ängste zu überwinden und negative Glaubenssätze zu hinterfragen. Und ich finde dieses Thema so mega, kindergartenfrei, schulfrei, und es schließt auch noch an meinen alten Podcast Happy Little Souls an. Deswegen freue ich mich total, dass sie da ist. Und wie bin ich überhaupt zu ihr gekommen? Sie wurde mir von ihrem Mann quasi empfohlen als Ansprechpartnerin zu diesem Thema. Und ihr Mann ist Alex Best, der auch schon hier im Podcast war zum Thema Stoiker sein und Bitcoin. Und ja, freue mich total, dass wir zueinander gefunden haben auf diesem Weg und dass du dir heute die Zeit nimmst über dieses mega spannende Thema, mit dem ihr ja schon Erfahrungen sammeln könnt, mit mir zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, und ich freue mich auch.
Genau. Ja, erzähl doch mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
Also genau, ich bin die Isabel, bin 35 Jahre jung, bin seit jetzt 7 Jahren Mama. Also meine Tochter wird jetzt im Oktober 7 und mein Sohn wird im Oktober 5. Und ja, ich habe mich schon immer für das Thema Gesundheit interessiert. Also mein vorheriger Beruf war auch schon im gesundheitlichen Bereich, bin jetzt aber durch die Kinder in Elternzeit und ja, mache jetzt auch noch eine Weiterbildung zur traumasensiblen Fachberatung, weil ich das einfach super wichtig und super spannend finde. Aber nur erstmal kurz, wie kamen wir auch überhaupt zu Kita frei? Ja. Das war gar nicht so geplant. Tatsächlich war es gar nicht so geplant. Wir hatten eigentlich das vorhergesehen, so wie jeder den Weg geht. Also Tochter geht mit 2 dann in den Kindergarten oder Krippe, heißt es. Aber ich wurde dann aber auch geplant mit meinem Sohn schwanger. Und dann wäre das gerade so gewesen, dass sie in den Kindergarten gekommen wäre, als er zur Welt kam. Und dann haben wir gesagt, nee, das ist irgendwie, lässt sich das nicht so vereinbaren, sie dann abzuschieben, gerade wenn so eine sensible Phase in der Familie ist. Und haben sie dann einfach noch mal ein Jahr rausgezögert, haben gesagt, sie bleibt einfach ein Jahr länger bei uns. Und als sie dann 3 war und es dann immer näher kam, dieser Tag, hat sie dann, sie konnte dann auch viel besser sprechen, hat viel besser alles wahrgenommen, hat auch gesagt, sie möchte da nicht hin, sie möchte bei uns bleiben. Und dann habe ich gesagt, okay, wieso nicht? Ich bin eh noch zu Hause, also machen wir das einfach so und gucken mal, wie es wird. Natürlich hatte ich auch so ein bisschen Ängste, oder was heißt Ängste, aber ja, man kann schon von Ängsten sprechen, weil man bekommt ja überall gesagt, die brauchen Sozialisation, die brauchen Frühförderung, das kannst du ihr alles nicht geben, die brauchen Kontakte und, und. Aber ich habe gemerkt, so als wir den Weg gegangen sind, dass eher das Gegenteil der Fall ist und wir, ja, dass sie trotzdem ihre Kontakte hatte, dass sie sehr, sehr weit ist mit ihrem Wissensstand, was sie vielleicht auch im Kindergarten gar nicht so bekommen oder sich selbst, sie hat sich vieles selbst angeeignet durch die Zeit, die sie einfach hatte. Und auch die Geschwisterverbindung ist unglaublich. Also die halten wirklich so heftig zusammen, und das wäre auch für mich schlimm gewesen, beide dann abzugeben und vielleicht jeder dann auch in einer anderen Gruppe oder so. Also sie wären auch gar nicht so zusammen aufgewachsen. Also auch dieser Gedanke nochmal. Und ja, das war also für uns der beste Weg.
Mega. Super schön. Genau, jetzt lass uns da mal so ein bisschen noch ins Detail reingehen. Also spannend fand ich jetzt mal gleich am Anfang, dass du gesagt hast, eigentlich ist das jetzt üblich mit 2 Jahren in die Kita, hast du gesagt, ne?
Ja, also genau. Ich glaube, 3 ist so das Späteste, genau, ne?
Ab 3 wird's irgendwie, weißt du das? Ist das ab 3 quasi empfohlen. Ne? Pflicht gibt es ja noch nicht. Darf ich fragen, wo du eigentlich, wo ihr ansässig seid? Berlin, oder?
In Wiesbaden.
Ach, Wiesbaden, genau, Entschuldigung.
Wiesbaden,
genau.
Ja,
also wir sprechen von Hessen, weil vielleicht ist das ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber Kindergartenpflicht gibt es ja in ganz Deutschland noch nicht. Es
noch
ist
nicht.
Eine Empfehlung, oder? Wie
Es
habt
wird
ihr das?
besprochen zumindest, ich glaube, es wird besprochen zumindest das letzte Vorschuljahr, ne? Dass das Pflicht wird oder so.
Ja,
Ich glaube,
okay.
das ist es, ja.
Okay, und das heißt, ihr seid also, wie ich das jetzt gerade verstanden habe, so mehr oder weniger zufällig da so reingeschlittert, weil die Situation mit dem zweiten Kind dann anstand und so. Weißt du noch, wieso deine ersten Überlegungen entstanden sind? Also du hast ja gerade geschildert, sie hat dann mit 3 geäußert, sie will da nicht hin, aber ich meine, jeder normale Elternteil würde jetzt sagen, na ja, sie weiß ja nicht, was sie da erwartet und das wird ja total super für sie, weil alle Kinder da ja sind und alle haben da ja Spaß und so. Also das wäre ja so die normale, sag ich mal in Anführungsstrichen, ne, Reaktion, weil die Eltern ja meistens auch arbeiten müssen. So, du warst sowieso wegen dem zweiten Kind zu Hause, aber kannst du dich an deine Gedanken erinnern, ein bisschen im Detail so, was für dich da so dieses, okay, wenn sie das nicht will, dann muss sie das nicht machen. Also wie du zu diesen Gedanken gekommen bist, so, das finde ich ganz spannend.
Ja, ich weiß nicht, ich war, also so ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich war einfach in so einem Urvertrauen. Ich habe mir einfach gedacht, okay, sie wird, also ich habe auch schon immer, weiß nicht warum, also ich muss auch dazu sagen, kurz nochmal ausholen. Es war wirklich so, als ich meine Kinder bekommen habe oder auch meine Tochter, hat sich komplett mein Weltbild verändert. Also ich habe schon immer diesen Menschen nicht als Kind gesehen, sondern ich habe immer gedacht, okay, das ist ein eigenständiges Wesen, das Gefühle, Bedürfnisse hat und das jemand ist, der nicht schon wie ein Behälter, was ich füllen muss, der weiß schon, was er braucht und was er will. Und deswegen hatte ich dann auch bei ihr so ein Urvertrauen, dass sie schon weiß, was sie will und dass es für mich okay ist. Wir hatten tatsächlich aber mal so ein Kita-Freitreff ausprobiert. Also es ist auch wie so ein Kindergarten, es war auch in Kindergartenräumen. Da musste man sich nicht für anmelden, einfach um mal zu testen, macht es ihr vielleicht doch Spaß, weil wie du schon gesagt hast, ich wollte ihr ja auch nichts wegnehmen oder wollte ihr da, ne, ich wollte ihr einfach zeigen, weil wie du sagst, woher soll sie es wissen? Und das hatten wir dann mit 3 oder 3,5 dann ausprobiert. Da sind wir zu so einem Kita-Freitreffen gegangen, das war 2-, 3-mal die Woche, auch zu einer humanen Uhrzeit von 10 bis um 1 und da durften auch die Eltern dabei sein, so dass sie da mal so ein Gefühl für bekommt. Das war auch in einem Kindergartenraum und da waren wir ein paar Mal, das fand sie auch klasse und irgendwann hat sie dann gesagt, du Mama, ich will's aber nicht. Also mag ich nicht, macht mir gar nicht so Spaß. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann halt nicht. Okay, wir
Okay,
haben es mal
sehr gut.
probiert, halt so ein bisschen, ja, ich sag mal so die Light-Variante. Und da hat sie auch schon gesagt, nee, ist okay, Mama, ich mag's
Ja.
nicht.
Ja. Also das finde ich toll, gut, dass du das erzählst, ne? Das ist ja schon, weil das wäre jetzt so der Punkt gewesen, ne?
Ja.
Wie soll sie es entscheiden? Also das heißt, also das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz zu sagen, das Kind weiß schon selber viel und kann das schon auch richtig ausdrücken. Das ist, kommt mir sehr entgegen. Aber nochmal, ihr habt dann also irgendwann entschieden, okay, wir gehen ganz ohne Kindergarten. Wenn nicht jetzt, dann gar nicht. Oder war so, naja, wenn sie jemals sagt, ich will doch, dann ziehen wir das noch nach,
Klar, also
sozusagen.
hätte sie gesagt, Mama, ich will da unbedingt hin und ich möchte das ausprobieren und wenn es nicht der Kindergarten ist, dann von mir aus ein Waldorfkindergarten oder was weiß ich. Also ich möchte das unbedingt, dann hätte sie das also jederzeit machen können. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, du darfst da nicht hin. Mein Sohn habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gefragt, jetzt so
Ja.
in der letzten Zeit, ob er das mal ausprobieren möchte, ob er hin möchte und er hat immer gesagt, nö. Also ich muss auch dazu sagen, sie genießen es auch einfach auszuschlafen, was ich auch natürlich schön finde, weil ich muss sie da morgens nicht hinpeitschen, ne? Und sie können ihrem biologischen Rhythmus folgen. Also sie gehen aber auch nicht spät ins Bett. Das ist jetzt auch nicht so dieses Klischee, Kindergartenkinder gehen erst um 10 oder 12 ins Bett. Wir gucken da schon, dass sie genug Schlaf bekommen. Die gehen so in der Regel um 8 ins Bett, manchmal auch 8:30 und dann schlafen die trotzdem lang. Und ich merke halt einfach, dass ihre kleinen Körper diesen Schlaf auch brauchen. Ne, wenn die auch gerade, wenn die so Entwicklungsschübe haben, dann merke ich das schon, dass sie auch länger oder mehr schlafen. Und dann, ja, wir genießen das einfach auch dann gemütlich zu frühstücken und einfach den Tag langsam zu starten. Ja.
Super, ja. Okay. Schön. Aber warte mal kurz, lass uns noch mal kurz bei der Entscheidung da bleiben. Ihr habt das dann irgendwann gesagt, also die gehen gar nicht. Jetzt gibt es ja dann Freunde, Eltern, andere Verwandte und so weiter und so fort. Wie war denn da so dann die Reaktion? Habt ihr das so mitgeteilt oder haben die irgendwann gesagt, hä, gehen die gar nicht in den Kindergarten oder wie war das?
Ja, also irgendwann kam natürlich dann, als die Tochter dann über 3 war, schon mal die Reaktion, was ist denn mit dem Kindergarten? Oder auch fremde Leute haben gesagt, oh, du bist ja bestimmt schon ein Kindergartenkind. Hat sie mir gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Ha? Okay, dann war ich mal so erstaunt. Aber so, ich sag mal so, von Alex seiner Seite kam da jetzt gar nicht so viel. Auch nicht Kritik oder so. Es wurde einfach hingenommen. Und bei mir war dann schon so, na ja, aber die Kinder brauchen doch soziale Kontakte und so weiter. Und ihr müsst dann schon schauen, dass die auf jeden Fall soziale Kontakte haben, ne? Und das war aber bei uns in der, also hatten wir Glück, das war auch nie ein Problem, sage ich mal. Da hatten wir auch eine Gruppe an Eltern, die sich dann irgendwie gefunden hat hier im Umkreis, die auch alle Kita-frei gelebt haben. Das waren so, ich muss mal überlegen, so 8, 9 Mütter. Und da haben wir uns tatsächlich so eins und dann irgendwann auch zweimal die Woche getroffen, nachmittags auf Spielplätzen im Sommer oder in Parks oder im Wald oder so. Und im Winter dann halt, je nachdem, wie viel wir waren, bei irgendjemandem daheim immer rotierend. Und das war eigentlich auch ganz schön, ja. Das hat auch vollkommen gereicht. Oder halt Sport, wie gesagt, wir waren auch im Kindertouren und ja, da bekommt man ja auch die Kontakte, nicht?
Okay, das heißt, also ich glaube, das ist generell so, dass es um solche Elternpaare, die solche Entscheidungen treffen, sich immer irgendwie so Communities auch bilden, mit denen man sich dann vernetzt und trifft und irgendwie Dinge ausmacht, oder? Wie, also weißt du da, ob es außerhalb jetzt der kleinen Mini-Community, die du erlebt hast, ob das so ein Ding ist, wenn man das jetzt auch irgendwie für sich entscheidet?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es immer mehr werden, so, was ich so mitbekomme. Also Mütter, die kitafrei leben und die sich dann auch natürlich zusammenschließen oder die fragen, können wir auch in die Gruppe oder gibt es da Möglichkeiten, kennst du jemanden? Und da bekomme ich immer mehr mit, dass, wenn man das möchte, dass man da auf Social Media oder auf verschiedenen Plattformen auf jeden Fall Gruppen findet, auch aus der Region, wo man sich mit Eltern zusammenschließen kann. Ja, es gibt auch, also bei uns in der Nähe, das ist jetzt ein bisschen weiter weg in Frankfurt, gab es auch eine Waldspielgruppe. Da sind wir montags nachmittags immer hin, haben wir schön im Wald gebastelt und ja, war auch sehr super schön. Und da waren auch eigentlich ausschließlich Mütter, die kitafrei gelebt haben.
Ah ja, spannend. Ja. Also ich hatte meine Kinder, das kann ich an der Stelle mal erzählen, meine Jungs auf jeden Fall, hatte ich auch im Waldkindergarten. Und das war, also es war halt Kindergarten, weil so weit habe ich damals noch nicht gedacht, dass man das ohne Kindergarten machen kann. Aber Waldkindergarten war trotzdem auch super. Also das war eine der besten Entscheidungen, die ich für die Jungs, glaube ich, hätte treffen können, weil das halt auch, ne, von dem ganzen, von der Atmosphäre dann schon so komplett was anderes ist als irgendwie die normalen Kindergärten und auch die Erzieher. So eine besondere Art von Mensch sind, wenn du Waldkindergartenerzieher bist. So, das ist einfach nochmal irgendwie, hatte ich den Eindruck, anders. Okay, wir springen so ein bisschen, aber das macht nichts. Du hast gerade Alex erwähnt, der ja hier, wie gesagt, so Thema Stoik schon da war. Wie ist der denn mit dem Thema umgegangen? Gab es da zwischen euch irgendwie Diskussionen oder Punkte, wo ihr euch nicht einig wart?
Tatsächlich nicht. Also der Alex, nee. Ich weiß nicht, der hat das auch dann so gesehen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dafür bin ich auch recht dankbar, dass er da oder wir beide da so auf einer Wellenlänge sind. Also es war auch nie so, dass ich ihn da hätte irgendwie überreden müssen, Kita frei zu leben oder ihm das erklären musste, sondern es war einfach so, ja, okay. Oder auch jetzt dann, ja, mit anderen Dingen. Das war einfach so, okay, machen wir so.
Stoiker halt.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, super. Jetzt noch mal ein bisschen mehr zu deinem Alltag. Du hast ja gerade schon erzählt, wo jetzt wahrscheinlich ganz viele Mütter oder Eltern, die hier zuhören, sagen schon so, oh Gott, ja, das wäre ja schön. Also du bist mit den Kindern zu Hause, Alex arbeitet. Und wie ist das für dich? Also ich meine, viele Mütter, die ich kenne, sagen ja auch, naja, also es ist ja schon auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen Zeit für sich hat und ne, irgendwie so die Vormittage entweder mit einer Arbeit verbringen kann, die einem Spaß macht oder auch nicht, aber ne, zumindest mal aus diesem Kinderkuddelmuddel da irgendwie so raus ist. Wie ging's dir damit? Hast du dieses Gefühl nie gehabt, dass dir selber dabei was fehlt?
Also ich glaube, das ist halt auch Typsache. Ich glaube, das ist Typsache. Das kommt von Mama zu Mama an. Also ich, für mich war es das Wertvollste und das Größte, bei meinen Kindern zu sein. Und ich habe das auch gar nicht so gesehen, als dass es mich anstrengt oder dass es mich auslaugt oder ne. Also es war wirklich schön und ich habe das oder ich genieße es auch immer noch. Nichtsdestotrotz, klar, irgendwann kommt man auch an einen Punkt, wo man sagt, okay, gerade wenn die dann auch in verschiedene Phasen kommen, Trotzphasen, Autonomiephasen und so weiter und so fort, dann kann das natürlich auch anstrengend sein. Ne? Vor allem, wenn man rund um die Uhr 24/7 nur für die Kinder da ist, weil als Mama hat man keinen Urlaub oder kann man sagen, ich bin mal weg. Ne? Da ist man immer der erste Ansprechpartner, sage ich mal. Ne? Aber trotzdem, ich denke, das ist auch ein ganz großes Thema der Selbstliebe, dass man einfach mit sich auch rücksichtsvoll umgeht und sagt, okay, ich darf jetzt vielleicht auch mal genervt sein. Oder ich darf jetzt halt auch mal, ja, es anstrengend finden, ne? Also, ne, es ist halt einfach so, man wächst ja auch an den Aufgaben, so sehe ich das. Und ja, und ich bin da, ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, wenn jetzt irgendwas ist und es fällt mir unglaublich schwer oder die Kinder fordern mich gerade sehr, dass ich einfach sage, okay, wisst ihr was? Ich bin auch nur Mensch, für mich ist es gerade richtig anstrengend. Und ich fände es mal cool, wenn ihr euch mal alleine beschäftigt oder mich mal kurz einfach sein lasst. Ne? So. Das kommt sehr selten vor. Es kommt sehr selten vor, aber ich möchte es auch nicht alles rosarot hinstellen, dass es alles so harmoniemäßig ist. Und ne, man, klar, man wächst da dran und Kinder triggern auch ein. Und gerade die drücken genau die Knöpfe an einem, wo man merkt, boah, da habe ich noch Themen mit, die darf ich noch bearbeiten, ne? Aber also ja, es lohnt sich meiner Meinung nach und ja, ich finde, das darf man auch, da darf man auch ehrlich sein, ne? Und darf sagen, okay, ich bin auch nur ein Mensch und auch mit den Kindern das offen kommunizieren und sagen, ich brauche jetzt mal kurz 5 Minuten für mich oder so, ne? Also so habe ich es gemacht und so war es okay für alle Beteiligten.
Ja, mega. Also so habe ich es auch immer gehalten. Und ne, ich habe ja, wie gesagt, 5 Jahre diesen Podcast gemacht, Happy Little Souls, wo wir so viel das auch rauf und runter gesprochen haben und mit Expertinnen und so weiter. Und irgendwie, also ich finde, es ist auch echt das Schlüssigste, authentisch zu sein, ne? Und irgendwie den Kindern damit auch zu zeigen, dass sie ja selber auch authentisch sein dürfen, was wir denen ja eigentlich immer beibringen wollen, so und dann selber irgendwie, ne, nimmt man sich da oft so zurück. Das halte ich auch für irgendwie
Ja,
nicht den
genau. Einfach nicht
schlüssigsten
so.
Weg.
Genau, einfach nicht so dieses, du musst als funktionieren. Du darfst keine Fehler machen, du musst funktionieren, du darfst keine Schwäche zeigen. Da habe ich auch gesagt, nee, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch der Meinung, wie du gesagt hast, ne, wenn wir denen offen und ehrlich zeigen, dass wir auch nur Menschen sind, dann können sie sich auch offen und ehrlich zeigen und authentisch in die Welt gehen.
Und ich finde, es gehört ja zum Menschsein auch dazu, dass man mal angestrengt und genervt ist und dann so. Und trotzdem entnehme ich dir, also ich nehme dich so wahr, dass du von deiner ganzen Grundart eher eine gelassene und entspannte Person bist. Kann das sein? Oder meinst du das? Ja, ne? Also, so. Aber das ist ja auch so eine These, die ich da immer vertreten habe und auch immer noch vertrete, dass so, ne, in der Energie, in der man eben selber ist, jetzt in deinem Fall noch viel Gelassenheit, Entspanntheit, dann sind ja auch die Kinder entspannt. Wenn wir das mal als Grundthese nehmen und jetzt nicht davon ausgehen, dass du also bist du grundsätzlich entspannt, aber ja auch diese Umstände, wie du das vorhin geschildert hast, so, ne? Ihr steht entspannt auf, wenn es irgendwie an der Zeit für euch irgendwie ist, also nicht gehetzt vom Wecker und ich muss sie, du hast so schön gesagt, rauspeitschen, das fand ich gut, ne? so, ne? Also wo ja so ganz viel Druck von außen in ein Familiensystem reinkommt, in dem Moment, wenn man anfängt, eine Institution als Ort der Aufbewahrung, wollte ich gerade sagen, ne, der Betreuungsmöglichkeit somit ins Spiel zu holen. In dem Moment entsteht ja total viel Druck in der Familie, ne, durch irgendwie die Zeiten, die man da hat. Ihr habt das nicht, ihr lebt euren Rhythmus, wie der zu euch passt. Glaubst du, dass es auch deswegen so entspannt bei euch ist, jetzt, wie ich das wahrnehme von dem, was du schilderst?
Definitiv, also ich glaube schon. Ich glaube, das spielt sehr viel mit rein. Und ich merke das auch, wenn wir auf Spielplätzen sind, wo auch andere Kinder sind, die vielleicht schon den ganzen Tag unterwegs waren, dass die einfach reizüberflutet sind und sehr viel mehr Wut- und Weinausbrüche haben, also Heulausbrüche. Mhm. Und ich bekomme auch immer gesagt, wobei mir das halt gar nicht so auffällt, weil ich ja 24/7 mit meinen Kindern zusammen bin, aber ich bekomme immer von externen Personen gesagt, die meine Kinder mal sehen oder beobachten, dass sie unglaublich ausgeglichen wären. Mhm. Und ja, dann denke ich mir mal so, ja, okay, woran könnte es liegen? Und ich glaube, dass es ein ganz großer Faktor ist, einfach diesen Druck rauszunehmen und dieses, du musst jetzt funktionieren. Und ich habe auch von einer Mama gehört, der ihre Tochter ging, auch in den Kindergarten, dass ihre Tochter da auch Sachen gemacht hatte, die sie zu Hause niemals tun würde. Als Beispiel jetzt den Tisch abräumen. Das hat sie dort sehr exzessiv gemacht und viel. Und aber mit dem Gedanken hat jetzt auch die Mama gesagt, vielleicht auch einfach, um den anderen zu gefallen. Und zu Hause konnte sie sich einfach so zeigen, wie sie ist. Und dann muss sie niemandem gefallen. Und ne, so, da verstellt man sich ja auch oft. Man möchte ja einfach funktionieren. Man möchte aus der Gruppe nicht ausgeschlossen werden. Man bekommt vielleicht auch einen auf den Deckel oder ne, so. Das macht was mit einem und dann muss halt dieser Druck vielleicht auch abends oder mittags, wenn man wieder daheim ist, einfach raus.
Ja. Und wenn du hast ja gesagt, du hast auch Kontakt zu anderen Kita-Frei-Familien. Ja. Tauscht ihr euch darüber auch so aus, wie die das wahrnehmen? Und tauscht ihr euch auch mit Familien aus, wo es halt, ne, ganz normal integriert im System abläuft?
Mhm. Wir haben sowohl mit Kita-Frei-Eltern und Kindern Kontakt, als auch mit Kita-Kindern. Mhm. Und jetzt sage ich mal, die Kita-Eltern, die sagen oder die spüren das auch, dass unsere auch sehr lösungsorientiert schon sind, die auch überhaupt nicht so dieses, in Anführungszeichen möchte ich sagen, Mobbing oder sowas verspüren oder dieses Hänseln. Meine Tochter hat auch letztens ein Beispiel genannt, mein Sohn verkleidet sich oft gern als Ritter. Der läuft dann auch draußen manchmal so rum. Ich denke mir so, okay, muss jetzt nicht sein, aber okay, lass ihn halt. Er will sich halt da ausleben, ist okay. Ist okay. Er schadet ja damit niemanden. Ne? Er schadet niemanden. Und da hatten wir so ein Heft, so ein Pixie, das haben wir durchgelesen und da stand, da war auch ein Junge verkleidet und das Mädchen, die ältere Schwester, war 3 Jahre älter, ich glaube 7 und er war 4 oder 5. Und da meinte die Schwester dann auch in dem Pixie, oh, du bist mir so peinlich, ich laufe mit dir nicht auf einer Straßenseite. Und meine Tochter, die hat das nicht verstanden. Die hat nicht verstanden, warum dem Mädchen das peinlich ist. Ich musste erstmal das Wort peinlich erklären. Sie kennt dieses peinlich, kennt sie nicht. Und das finde ich auch. Das merkt man halt dann bei den Kita-Kindern, die haben schon dieses Peinlichsein, dieses, was hast du denn heute an? Oder, ne, oder dieses, es gibt jetzt Essen, ein bisschen so Ellenbogen, wir müssen schnell wie so Raubtiere über das Essen verfallen. Das habe ich da beobachtet, wo unsere Kinder ganz gelassen zum Essen gehen und auch dann teilen und sagen, kein Problem, es ist ja genug da, ne? So, das haben wir beobachtet. Und bei den Kita-Freikindern ist es tatsächlich so, was mir auffällt, dass die auch eher ruhiger sind, auch ein bisschen ausgeglichener. Klar, es gibt auch immer welche, die, bei denen es vielleicht nicht so ist, die einfach ein anderes Temperament haben. Gerade vielleicht auch bei Jungs. Die sind einfach agiler, aber so an sich sind die auch eher ruhiger und spielen auch schön. Die haben auch nicht dieses, du gehörst nicht in die Gruppe, du darfst nicht mitspielen. Die sind viel offener, habe ich gemerkt. Die sehen sich vielleicht auch mal 3 Monate nicht, sehen sich dann wieder und die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Die haben nicht so dieses, boah, wer bist denn du jetzt und können wir dich jetzt in der Gruppe hier akzeptieren? Was machen die anderen? Also die sind da nicht so extern orientiert, sondern handeln viel mehr so aus ihrem Bedürfnis, aus ihrem Gefühl heraus. Das habe ich auch beobachtet bei Kita-frei und Kita-Kindern.
Spannend. Weil, also wenn ich mal nochmal so am Anfang unseres Gesprächs so drauf zurückgehe, die größte Sorge, die ja mit diesem Kita-frei verbunden wird, ist so, ja, die lernen sich nicht zu sozialisieren, richtig? Also ne, so, die brauchen doch eigentlich irgendwie diese Sozialkontakte, damit sie das lernen können, wie das funktioniert. Wenn ich deine Erfahrung jetzt und das, was du auch von den anderen Kita-frei-Familien erzählst, dann darüber werfe, ist ja eigentlich fast das Gegenteil der Fall, oder?
Ja, das ist tatsächlich so rückblickend. Also jetzt leben wir ja fast seit 7 Jahren Kita frei. Also rückblickend würde ich auch sagen, ist es genau das Gegenteil, was meine Erfahrung ist. Dieses Sozialisation und Teamfähigkeit und was nicht alles so gepredigt wird, sehe ich viel mehr bei Kita-Freikindern. Und das ist auch gar nicht abwertend gemeint oder böse, ne, sondern einfach meine Beobachtung, also meine persönliche Beobachtung. Und ja, deswegen sind wir eigentlich auch froh, diesen Weg so gegangen zu sein und ja, werden halt auch weiterhin einen anderen Weg gehen, sage ich jetzt mal.
Ja,
weil wir halt aufgrund dessen, was wir gesehen haben, der Meinung sind, okay, wir haben unsere Erfahrung gemacht, dass das, was von außen gesagt wird, gar nicht mit der Realität zusammenpasst und dass da noch mehr geht. Also das, ja.
Ich meine, es ist ja letztendlich, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ, immer eine Frage der Definition, wie du jetzt Sozialisation, ne, definieren willst. Und je länger ich jetzt drüber nachdenke und mich auch mit all diesen Themen so anfange, wirklich intensiver zu beschäftigen, also ich, ne, habe ich vorhin schon zu dir gesagt, ich war da zu dem Zeitpunkt, als meine Kinder als solche Entscheidungen angestanden hätten, war ich einfach gedanklich noch gar nicht so weit. Aber was ich sagen wollte, ist, dass, was wollte ich denn sagen?
Wir waren bei Sozialisation und gegenteilig.
Genau, und dass, wie man das definiert und dass ich halt glaube, dass viele darunter eigentlich verstehen, eine Sozialisation sich so ins System anzupassen. Also, dass es darum geht, zu lernen, sich irgendwie, also unterzuordnen ist jetzt vielleicht zu krass, aber ne, irgendwie
in die Gruppe einzufügen
und zu funktionieren, ne, so das. Ich habe da auch vor kurzem erst mit so ein paar anderen Menschen irgendwie so ein Gespräch darüber gehabt, die auch alle so sagt, ja, nee, aber ein Kind muss ja dann auch lernen, da zu funktionieren und sich anzupassen. Ich dachte, boah, weißt du, das ist so, genau dieses Mindset ist so verbreitet. Ein Kind muss doch auch lernen, sich irgendwie anzupassen und zu funktionieren. Und wenn ich jetzt das von dem nehme, was du gerade sagst, ist das ja eigentlich total falsch. Also ist ja genau irgendwie kontraproduktiv eigentlich, oder?
Ja, also was ich bei meinen beiden beobachte und merke, ist, dass sie genau wissen, was sie wollen und was nicht. Also sie haben ein unglaublich gutes Bauchgefühl, auch welche Kinder oder Menschen ihnen gut tun und welche nicht. Und was sie auch machen, na klar, also mit diesem, ich kann das schon verstehen, mit diesem, die sind da nicht so systemkontrovers, ne? Also das stimmt zu einem gewissen Teil schon. Meine Tochter oder mein Sohn, die würden dann wahrscheinlich schon fragen, warum soll ich das jetzt tun? Also die sind dann schon so, dass sie sagen, warum? Nee, will ich nicht. Also wenn für sie etwas Sinn ergibt, warum sie etwas tun sollen, zum Beispiel, ach, ich weiß jetzt nicht, Zähne putzen, weil sonst bekommt man schimmelige Zähne, das macht dann schon Sinn. Da machen sie dann auch freiwillig mit. Da muss ich auch gar nicht viel überreden. Aber wenn ich sage, also Ärzte ist auch so ein Thema, da gehen sie nicht gerne hin. Aber wenn ich sage, wir gehen jetzt mal zum Arzt, wir lassen einfach mal vollständig draufschauen und dann sagen die, nee, das möchte ich nicht. Ne, so, das mache ich jetzt nicht. Oder auch beim Arzt, wenn es dann heißt, wir haben ja in Hessen die U-Untersuchung, die sind ja Pflicht. Ne? Und wenn es dann heißt, sie müssen sich dann ausziehen, um abgehört zu werden oder so, da gibt's dann schon öfter mal Streik. Das stimmt schon. Okay. Aber sie machen das dann schon mit, aber sie, nur weil sie dann verstehen, okay, die Ärzte möchte nichts Böses, sie möchte einfach nur mal gucken, dass alles gut ist. Aber es ist dann schon, wenn die das erstmal nicht verstehen, warum soll ich das machen, dann geben die schon eher mal, sag ich mal, in Anführungszeichen, Widerworte. Ne? So. Aber ich finde es persönlich auch nicht immer schlecht.
Im Gegenteil.
Ja, genau. Es ist ja auch nichts Verkehrtes, einfach mal zu sagen, nee, Schluss, das will ich jetzt nicht, lasse ich nicht mit mir machen, anstatt alles über sich ergehen zu lassen.
Genau. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Und wenn man sie dann mitnehmen kann, und ich meine, es gibt ja auch genügend Kita-Kinder, die beim Arzt sagen, nö, irgendwie.
Ja, klar,
also, so
das
ist es
auch,
ja nicht.
Ja,
ne? Aber ich verstehe schon, was du sagen willst, dass sie vielleicht eher ein Gefühl dafür auch haben, was sie selber wollen und wo ihre Grenzen sind, weil sie eben nicht die ganze Zeit, ne, irgendwie in einem System funktionieren müssen, wo es halt. Und ich meine, das ist unbestritten. Wenn du in so einer Gruppe bist, muss es Regeln geben, muss es irgendwie, ne, also
ja,
muss
es lässt
es
halt
immer
wenig
in.
Spielraum für
Ja.
Entfaltungsfreiraum, ne? Also
Genau.
Entfaltungsspielraum, ne?
Genau. Also das muss nämlich an der Stelle wieder zurück, weil es ist Quatsch. Es gibt ja auch Kindergärten, die da inzwischen sehr frei damit umgehen. Aber die Frage ist, wie gut das dann für die Erzieher und, ne, alles andere irgendwie so
Ja.
funktioniert, wenn du halt sagst, okay, die sind einfach nur da und jeder darf machen, was er will, ist ja dann auch, dann sind wir dann vielleicht wirklich mehr beim Thema Aufbewahrung. Aber wenn da jemand andere Erfahrungen hat, gerne bei mir melden und dann, ne, können wir auch mal über unterschiedliche Kindergartenkonzepte vielleicht sprechen. Da bin ich einfach auch raus. Also
Ja,
so, also
kenne ich mich
ich,
auch zu wenig aus.
ja, verständlich, komisch. Genau. Na, also grundsätzlich glaube ich, dass, ne, in dem Moment, wenn es irgendwie ein System ist mit einer Gruppe, ne, wo eine mehr oder weniger gemeinsame Anfangszeit ist und eine gemeinsame Schlusszeit so und dazwischen soll irgendwas stattfinden, dann muss es halt Regeln geben und irgendwie müssen die Kinder dann irgendwie lernen, sich da anzupassen. Wie gesagt, das muss in Anführungsstrichen. Und deine Kinder haben ja wahrscheinlich einfach ein besseres Gefühl dafür entwickelt, wie sie selber ihre Bedürfnisse, du hast vorhin auch häufiger das Wort bedürfnisorientiert, erwähnt, wonach du ja offensichtlich erziehst, was ich ja auch in meinem alten Podcast rauf und runter besprochen habe, dass die da wirklich auch ein besseres Gefühl für ihre Bedürfnisse haben. Wie läuft denn jetzt? Also jetzt sind sie 4 oder 5 und 7, ne, deine Kinder?
Also 4 und 6, aber sie werden im Oktober beide ein Jahr älter.
Okay, gut. Und das heißt also, du warst jetzt bisher immer mit denen zusammen. Gab es denn irgendwie Gruppen, wo jetzt irgendwie eins der Kinder schon mal auch alleine hingeht und du dann die dort alleine lässt oder das auch noch gar nicht?
Also haben wir schon oft angeboten, wollten sie nicht. Bis jetzt war es immer so, dass sie zu Oma und Opa dann mal alleine wollten. Oder das
Ah
ist
ja.
okay. Das machen sie schon auch gerne. Aber zu Kindern, das war jetzt bisher noch nicht so, dass sie da alleine sein wollten.
So Sportgruppen oder
Ach
sowas.
so was. Ja, das doch das auch, ja. Dass sie da dann
Ja,
für die
das
Stunde
meinte
oder
ich.
eineinhalb allein. Ach so, ja, das schon. Also
Ja.
so Spieldates alleine, das wollten sie bisher noch nicht. Aber ja, also Oma und Opa oder wie gesagt, Sport dann schon. Turnen
Ja.
oder Ballett hatte meine Tochter mal gemacht.
Ja.
Genau, das schon, ja.
Ja. Weil das, glaube ich, ist schon auch ein wichtiger Prozess, dass sie schon lernen, irgendwie, ne, ich bin mal irgendwo in der Gruppe alleine und aber Mama kommt wieder und holt mich wieder ab. Ich glaube, das
Ja,
ist so.
nee, das auf jeden Fall, das ist auch kein Problem.
Ja, super. Wenn es so jetzt im Rückblick, hast du ja gesagt, du bist jetzt umso froher letztendlich, ne, dass ihr den Weg gegangen seid. Aber gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, ach, das ist vielleicht jetzt, hätten wir anders gemacht, wenn ich es vorher gewusst hätte, oder das bereue ich jetzt ein bisschen, oder irgendwie sowas. Also irgendwas, wo du sagst, so, ist vielleicht nicht optimal gelaufen, hätte man noch anders machen können, wenn man es vorher gewusst hätte.
Jetzt auf Bezug Kita-frei, ne? Ja.
Ja.
Nee, ich glaube nicht. Nee. Also es ist alles super gut, so wie
Ja, mega, oder? Ich meine, wie
Ja.
cool. Also
Ja,
das.
ich muss jetzt echt überlegen, aber nee.
Das berührt mich echt sehr. Also ich finde das sehr
Ja.
beeindruckend, was du hier gerade erzählst. Crazy.
Danke.
Genau, jetzt ist wird deine Tochter 7, hast du gerade gesagt. Lass uns mal so ein bisschen jetzt in den nächsten Step reingehen, denn
Oh
jetzt
mein.
wird's ja deutlich schwieriger für euch. Aber ihr seid ja auch schon dabei, euch da eine Menge Gedanken zu machen. Darüber bin ich nämlich mit Alex dann auch ins Gespräch gekommen, weil irgendwie jetzt greift ja dann irgendwann die Schulpflicht. Und da
Genau.
gibt's ja nun irgendwie in Deutschland nicht nur eine Bildungspflicht, sondern eine Gebäudeanwesenheitspflicht.
Anwesenheitspflicht.
So, was ich ja schon an sich irgendwie völlig unfassbar finde, aber lass mir meine persönliche Meinung mal hier außen
Ja.
vor. Aber erzähl mal, was sind denn, wo steht ihr denn da gerade so mit euren Überlegungen und was ist, was, ja genau, wo
Okay.
steht ihr?
Also aktuell sind wir so, dass wir unsere Kinder auch darin selbst begleiten werden. Das heißt also, sie werden nicht in ein normales Schulsystem gehen, auch in keine Privatschule oder freie Schule. Wir hatten hier auch eine super freie Schule, die wir uns angeguckt haben. Also wir haben uns verschiedene Schulen auch angeguckt. Und auch da wieder, also es heißt jetzt auch nicht, bedürfnisorientiert heißt jetzt auch nicht, dass wir unseren Kindern gar keine Grenzen setzen. Also es gibt natürlich schon gewisse Art von Grenzen, ne? Auch persönliche Grenzen, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Oder, ne, ich finde auch dieses, das hört sich immer blöd an, liebevoll Grenzen setzen, aber gewisse Grenzen brauchen sie schon, um sich auch einfach zu orientieren. Vor allem merke ich das bei meinem Sohn, der braucht auch Grenzen. Allerdings, weil da, jetzt komme ich zu dem Thema, da hat meine Tochter auch früh gesagt, wir waren auf einer Waldorfschule, haben uns die angeguckt, wir waren hier auf einer freien Schule und also hier in der Nähe. Also und dann noch zwei andere Schulen und da hat sie überall gesagt, Mama, ich will da nicht hin. Und dann habe ich geguckt, okay, warum nicht? Wovor hast du Angst? Was ist dein Bedürfnis? Da hast du Angst, dass du das alleine nicht schaffst. Vielleicht können wir auch mit der Lehrerin sprechen, dass ich am Anfang erstmal dabei bin, bis du da so ein bisschen Routine hast oder was ist. Und sie hat ganz klar gesagt, und das fand ich dann auch so beeindruckend irgendwie, sie hat gesagt, sie möchte ja lernen, aber sie möchte nicht jeden Tag zu einer bestimmten Zeit wo sein. Sie möchte das selbst entscheiden dürfen. Von mir aus, für sie wäre es okay, 2-3 Mal die Woche, aber sie will nicht dieses jeden Tag und ne, so. Und das merke ich auch jetzt, weil sie kann ja schon lesen. Das hat sie sich auch irgendwie selbst beigebracht. Und ich merke, weiß ich nicht, wie das geworden ist, hat sie irgendwie gemacht. Und ich merke, dass sie einfach, ja, sie folgt zu ihren Interessen einfach und oder auch mein Sohn und da lernen die so schnell spielerisch. Das bekommt man gar nicht mit und so nebenbei. Und ich habe dann auch zum Alex gesagt, ich sehe keinen Grund, sie jetzt, wie lang wäre das, bis 18, ne, so 11 Jahre, jeden Tag einen Kampf zu haben und sie dahin zu zwingen. Das macht ja auch ganz viel mit unserem Familiensystem, ne? Das ist Stress pur, mach deine Hausaufgaben, mach das und zumal ich da auch nicht zu 100% mehr jetzt nach dem Kita-frei dahinter stehe, diesen Druck aufzubauen, dieses du lernst doch fürs Leben, nicht für die Schule. Und wenn ich daran denke, wie viel kann ich noch aus meiner Schulzeit, ich habe auch mein Abitur gemacht, dann fällt mir eigentlich nur die Grundschulzeit an, wo ich wirklich so diese Lernfortschritte hatte und den Rest habe ich gelernt, ja, auf gut Deutsch, Bulimie lernen, rein, raus, weg. Es ist echt weg. Oder für was brauche ich die Kurvendiskussion? Ja, da hatte der Alex, ich war damals schon auch mit dem Alex zusammen, das hat er mir dann beigebracht, weil ich war Mathe nicht so das Ass. Ich war nicht so das Ass. Und er ist so ein Mathematiker, also er will alles verstehen und er ist da super gut drin. Und er hat dann immer gesagt, guck mal, ich zeig dir das so und so funktioniert das. Und ich war einfach froh, dass ich es auswendig konnte. Okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Habt ihr auch eine super Note bekommen, war glücklich. Und er hat gesagt, aber du hast die Mathematik dahinter nicht verstanden. Ist das mir scheißegal? Hauptsache ich kann's. Und wenn ich so daran denke, dann ist jetzt für uns klar, dass wir diesen Weg nicht gehen. Aber das ist natürlich in Deutschland aktuell nicht möglich. Es gibt auch viele Familien hier, weil ich schon mitbekommen habe, die sich auch den Behörden stellen. Das ist jetzt aber auch nicht unser Weg. Also wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und wir werden jetzt erstmal reisen. Und wir werden schauen, wo die Reise hingeht, also erstmal eine coole Familienzeit und dann werden wir schauen, irgendwie wandern wir vielleicht wirklich aus oder gehen wir doch wieder zurück, auch wenn die Tochter oder der Sohn dann Schule ausprobieren möchte, gar kein Problem, die dürfen auf jeden Fall Schule ausprobieren. Da sind wir auch nicht, dass wir sagen, nee, dürft ihr nicht, ne? Sondern sie sagt ja von selbst, ich möchte das nicht. Es war auch ein Riesenakt, sie zur Schuluntersuchung zu bekommen. Ne? Mhm. Also das war auch schon viel. Und da habe ich gedacht, ey, nee, wenn ich das jetzt jahrelang machen muss. Und da hatte selbst die, und das möchte ich auch noch sagen, zu Kita frei. Da hieß es ja immer, ich habe mit ihr nichts gemacht. Also keine Vorschulbücher, gar nichts, keine Schreibübungen, gar nichts. Und da hatte die Ärztin ist das ja, die hatte gesagt, also wenn alle Kinder so fit wären wie sie, dann hätte sie echt wenig zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Ne? Und das war auch wieder so eine Bestätigung für mich. Und deswegen höre ich da einfach auf mein Bauchgefühl und sag, okay, nee, wir machen davon gar nichts. Wir geben den Kindern einfach Raum, sich zu entfalten, gucken, wo es hingeht, zumal ja auch so viele Nachbarländer von uns einfach nur die Bildungspflicht haben. Mhm. In Irland ist ja sogar Freilernen erlaubt. Oder auch USA und England und so. Und dann denke ich mir, wenn es in anderen Ländern auch legal ist, warum soll ich dann mir eben, ne, hier
absolut.
So.
Absolut.
Ja, das wird jetzt so unser Weg sein ab Sommer.
Ja, okay. Das heißt, ihr verlasst dann Deutschland auch, meldet ihr die Kinder dann ab? Weil ich glaube, solange sie ja hier gemeldet sind, müssten sie eigentlich irgendwie in eine deutsche Schule, in ein deutsches Schulgebäude gehen, sagen wir es
Ja,
mal so.
also die Kinder und ich, wir melden uns ab.
Ja.
Und wir werden dann uns auch, also wir werden trotzdem unser Zuhause als Base haben, aber wir werden schauen, dass es das alles legal läuft, dass wir uns nicht länger als, ich weiß gar nicht, wie viele Tage es genau sind, so und so viele Tage in Deutschland aufhalten werden. Und genau, der Alex wird erstmal noch hier bleiben, aber der will früher oder später auch mit uns dann komplett hier raus sein. Und dann werden wir einfach gucken, wo uns die Reise hinführt, ne? Also jetzt im Sommer werden wir in Kroatien sein und da ist auf jeden Fall schon mal, und wir haben auch Freunde eigentlich auch schon so ein bisschen verstreut in Südtirol und München und hier und da, und da werden wir auch die dann besuchen. Und ja, also ich denke, da gibt es so viel zu entdecken, dass wir, die Tante lebt in der Schweiz, also wie gesagt, da haben wir genug Potenzial, unterwegs zu sein.
Aber wie ist das rechtlich, wenn ihr die Kinder und dich jetzt abmeldet? Habt ihr dann gar keinen Wohnsitz? Geht das überhaupt?
Genau, wir haben dann quasi keinen Wohnsitz, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe viel auch recherchiert zum Thema Staatenlosleben, auch staatenlos als Familie. Ich weiß nicht, ob der Christoph Feuermann dir was sagt.
Auf jeden
Genau,
Fall, ja.
genau. Und da haben wir uns viel mit beschäftigt. Also ich bin da ja kein Fachgenie, aber da gibt es ja legale Wege, und der lebt ja selber so, und auch andere Familien leben das schon so, und dieses Treffen, also da, wo wir in Kroatien hingehen, das ist auch ein Familientreffen, wo man sich connectet und wo man schaut und genau, wo man einfach auch andere Familien kennenlernen kann, die das schon leben. Da ist auch jetzt gerade ein neues Projekt am Starten, also ich mache schon so indirekt Werbung, aber also so ein Projekt am Starten, das für diese Kinder, die so leben mit ihren Familien, dass da, ich glaube, in Kroatien, Portugal, und das sind noch 5 Standorte, die jetzt gegründet werden, dass da sowieso indirekte Schulen auch entstehen, aber nicht so dieses klassische Schulsystem, sondern dass man gucken kann, wo hat man Interesse, was möchte man machen, dann besucht man diesen Kurs, und dass man die Möglichkeit hat, auch immer wieder die gleichen Kinder zu treffen. Also, dass sich da schon Freundschaften bilden, weil das war auch so meine Sorge, wo ich gesagt habe, okay, wir möchten ja auch, dass die Kinder, wenn sie dann mal Freundschaften geschlossen haben, dass man die nicht wieder verliert, sage ich jetzt mal, ne? Sondern dass man da eine Community hat oder ja, Menschen, die vielleicht auch so ticken, und man mit denen sich connectet, und die Kinder aber auch ihre Freunde immer wieder sehen können.
Ich glaube tatsächlich, dass es da so einige solcher Projekte gibt, wo, ne, einfach so alternative Systeme vorgestellt werden. Und ich werde auch, ne, also das ist mein erklärtes Ziel für diesen Podcast hier, immer mehr auch solche Menschen einladen, die über ihre Projekte erzählen oder Familien, die das halt schon leben und wie sie das genau machen. Wenn ich euch jetzt wahrnehme, seid ihr quasi so an so einem Punkt, wo ihr sagt, okay, wir wissen es noch nicht genau, wie es läuft. Also ihr lebt selber sehr intuitiv und fangt halt jetzt mal damit an, dass ihr erstmal in Europa, wenn ich es richtig verstanden habe, reisen werdet. So,
erstmal Europa, und wenn die Kinder älter sind, dann könnte ich mir auch vorstellen, andere Kontinente zu bereisen. Aber da würde ich dann noch warten, bis der Sohn auch ein bisschen älter ist, einfach.
Was hast du da im Kopf so für ein Alter?
Ja, so 7, 8 würde ich warten, bis er so 7, 8 ist, ja. Also so 2, 3 Jahre würde ich schon noch warten.
Bevor ihr jetzt irgendwie so durch die ganze Welt chattet dann quasi.
Ja.
Ja,
genau.
Okay. Was sind jetzt so, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, eine Angst ist so, ne, wenn sie in irgendwo Freundschaften schließen, dass sie das nicht fortführen können. Was sind denn noch so für Ängste und Gedanken, die dich dabei so umtreiben jetzt bei dieser ganzen Geschichte? Weil das ist ja nun wirklich schon noch eine Stufe mehr, als irgendwie das Kind einfach oder die Kinder einfach zu Hause zu lassen vom Kindergarten.
Auf jeden Fall. Gerade als Mutter, ich hatte auch immer in diesem Kita-Freithemen, ne, das war für mich natürlich auch nicht so easy, mache ich einfach, sondern ich hatte immer mal wieder mich hinterfragt, ist das das Richtige? Braucht sie nicht doch ihre Kontakte? Braucht sie nicht doch gleichaltrige Kinder? Also auch mit dem Kita-Frei hatte ich nicht immer, aber oft immer mal wieder so mich hinterfragt. Und das habe ich natürlich jetzt auch mit diesem Schulfreithema, ne, dass ich sage, okay, was ist mit ihrem Schulabschluss? Was ist mit Freunden? Wie wird sie wirklich lernen? Oder auch mein Sohn dann. Wie machen wir das? Wie handhaben wir das? Letztendlich mache ich mir keine Gedanken, dass sie nichts lernen könnte. Ich bin da wirklich in so einem Urvertrauen, dass sie einfach beide lernen, Also die auch die Uhrzeit, die, ich weiß nicht, wie sie das mal jetzt mit 3 oder 4 eine Uhr gewünscht, eine Armbanduhr, und dann haben wir ihr immer mal gesagt, wie viel Uhr wir gerade haben, und dann hatte sie das drauf, ne? Also ich habe ihr mit ihr nie so diese Bücher durchgegangen, guck mal, halbe Stunde, Stunde. Ja, also deswegen bin ich da schon in so einem Vertrauen. Und ich bekomme halt auch, ich habe halt auch Familien kennengelernt, deren Kinder auch nicht in der Schule waren, die aber dann zum Beispiel ein halbes Jahr nur gelernt hatten für einen Realschulabschluss, die den mit Durchschnitt 2 gemacht haben, oder für ein Abitur ein Jahr. Ne? Also wenn dann auch diese intrinsische Motivation ist, zum Beispiel ich möchte Medizin oder Jura studieren, ich brauche diesen Abschluss jetzt, dann haben die da so ein Biss dahinter, und dann kann man das ja, ich glaube in den USA geht das ja auch, und kann man den Schulabschluss ja extern machen. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch einen internationalen Schulabschluss zu erwerben. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Und was ich sehe, sie sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ne? So. Man denkt, man unterschätzt immer die Kinder, die, wenn man die nicht fördert oder nichts mit denen macht, dann wird aus denen nichts. Aber ich sehe es eher anders, wenn man die lässt, dann eignen sie sich viel schneller ihre Dinge an, und sie haben viel mehr Entfaltungsfreiraum, wirklich auch ihren Interessen also nachzugehen, weil ich merke das selbst nach 13 Jahren Schulen war es auch bei mir so, was will ich denn jetzt machen? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was ich werden will. Ich lerne irgendeinen Bürojob. Das macht ja irgendwie jeder und ist ein bisschen sicher. Aber wahrscheinlich wäre ich vielleicht viel mehr in diese künstlerische Richtung gegangen, hätte ich mich nicht so von mir abgespalten, sag ich mal, ne? Einfach dieses, du musst überall drin gut sein, weil wenn du, das ist ja auch so dieses von der Schule, du musst überall gut sein, überall gute Noten haben, sonst hast du nicht den Numerus Clausus, sonst kannst du das und das nicht studieren. Aber letztendlich finde ich das total blöd eigentlich. Warum steckt man nicht die Kinder in ihren Stärken und schaut nicht so nach den Schwächen, weil es kann nicht jeder gut in Mathe sein und in Deutsch und in Kunst, ne? Ich sag mal, früher hatten wir Goethe und Künstler, und die können sich gar nicht entfalten, weil das ist ja nicht sicher und so, ne? Aber da denke ich mir, nee, die finden dann ihren Weg. Meine Tochter ist auch eher so künstlerisch, die tanzt gerne, die malt gerne. Das merke ich schon so. Und mein Sohn ist eher so, ja, der baut halt gerne. Der ist eher so wie so ein kleiner Handwerker, sag ich jetzt mal. Also der freut sich da einfach dran. Und da denke ich, das möchte ich einfach nicht kaputt machen.
Also, ich kann dir da so hundertprozentig zustimmen und ich mache das ja gerade alles durch mit meiner Tochter. Die hat jetzt vor 2 Jahren schon Abitur gemacht und die war auch echt komplett verunsichert. Was will ich eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Ne? Und die hat echt ein sehr gutes Abitur gemacht. Und wir haben immer gesagt, lass dir Zeit, du musst jetzt nichts tun, find doch erst mal raus irgendwie, ne, was du willst und so. Und dann echt, und das ist was, was mich seitdem wirklich auch so umtreibt, weil du kriegst das System aus diesen Kindern nicht mehr raus. Also jedenfalls nicht so einfach. Die hatte so stark den Drang, ja, aber alle studieren ja jetzt, ich muss jetzt auch studieren, ne? Also wirklich crazy. Immer so, nein, musst du nicht. Und es ist die beste Zeit deines Lebens. Genieß es, reise bitte und so. Also sie ist dann schon reisen gegangen, aber danach hat sie dann gleich ein Studium angefangen, was dann halt natürlich auch nicht ihrs war. Und wir dann irgendwie noch sie schnell darin bestärkt haben zu sagen, na, dann halt nicht. Dann geh noch mal ins Ausland.
Ja, du
Jetzt
musst
ist
dann
sie.
eher so die Schule aus den Kindern oder
Ja.
Jugendlichen wieder rausbekommen, ne? Das ist schwer, glaube ich.
Das ist tatsächlich so ein Wort, was ich jetzt in letzter Zeit häufiger höre. Ich habe ja auch schon dieses Interview gemacht mit der Frau, die dann mit ihren 10- und 12-jährigen Kindern auf 15-monatige Weltreise
Das habe ich
gegangen
gesehen.
ist. Und die hat das, glaube ich, auch gesagt. Und eine Freundin von mir ist auch gerade auf Weltreisen mit Kindern in dem Alter ungefähr. Und die nennen alle dieses De-Schooling. Ja, du musst sie erstmal überhaupt rausbringen und das dauert Monate. Es dauert Monate, sie aus diesem Stress. Ich muss doch eigentlich noch. Und ne, ich will zurück in die Klasse und ich will irgendwie so. Und wenn die da mal ein paar Monate unterwegs sind, dann fällt das irgendwann alles von denen ab. Und dann fangen sie erst an, wieder irgendwie so zu sich selber zu finden und zu sagen, na, was will ich eigentlich, ne? Und wer bin ich überhaupt? Und das, ne, sehen wir halt jetzt an unserer Tochter. Und das ist echt teilweise wirklich ich will jetzt nicht sagen schmerzhaft, aber es, ne, weil wir begleiten sie ja und sie, ne, ist ein großartiges Kind, die wird das alles super machen. Aber das ist schon crazy, das zu sehen, dass selbst mit unserer Haltung, ne, und unserer Einstellung, die wir das nie von ihr gefordert haben, das so drin ist, weil alle das machen, muss ich doch jetzt auch. Ne? So.
Ja, das ist so der innere Antreiber dann, ne?
Ja.
Den man ja auch da irgendwie bekommt. Den habe ich heute auch noch. Das ist schwer, den abzulegen.
Ja. Ja, genau. Ne? Und du hast ja auch, da können wir vielleicht noch mal so ein bisschen drüber sprechen, jetzt diese Weiterbildung zu dieser traumasensiblen Fachberatung, hast du es vorhin genannt, irgendwie angefangen. Und das schließt ja da an. Also ich meine, letztendlich ist in gewisser Hinsicht, und also ich muss, glaube ich, an der Stelle einmal mal sagen, das gilt natürlich alles nicht für alle Kinder gleich.
Ja,
ne? Also jedes Kind ist anders, alle Familien sind irgendwie anders, nicht alle können das so leben, auch finanziell vielleicht nicht und so. Ne? Also so, das ist nur irgendwie eine Version von Leben, die viele nicht denken, obwohl sie es leben wollen oder könnten. Und das ist mir wichtig, das in die Welt zu bringen. So, es gibt diese Wege. So, das musste ich einmal jetzt reinschieben. Aber, ne, weil ich wollte, war gerade dabei sozusagen, naja, Schule ist ja im Prinzip auch so eine Art Trauma für manche. Also ich glaube, für mich war es das teilweise auch. Also du gehst ja diese Weiterbildung auch an mit diesem klaren Ziel, Eltern dabei zu helfen, diese ganzen Glaubenssätze, Ängste, Sorgen, Traumata der Schulzeit zu überwinden. Mhm. Wo stehst du da schon so in diesem Wissen und wie gehst du damit um?
Also momentan bin ich gerade mittendrin in dieser Weiterbildung, sage ich mal. Die geht noch bis Sommer und dann hänge ich aber auch noch was dran. Ja, also ich glaube, im Herbst bin ich dann komplett fertig und habe mein komplettes Fachwissen dazu, wo ich auch selber für mich viel Aha-Momente auch hatte. Ne? Also so, boah, guck mal, daher kommen deine Glaubenssätze und hier hast du noch ein bisschen Bedarf und darfst das ablegen und so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, weil das ist jetzt so meine Erfahrung, ich höre halt von vielen Familien oder auch so im Bekanntenkreis, die auch schon kitafrei gelebt haben, die gesagt haben, also es gibt ja auch Möglichkeiten, auch in Deutschland schulfrei zu leben. Ne? Das ist auch nochmal so eine Sache, da muss man sich halt auch viel mit Behörden rumschlagen. Aber es ist machbar, auch legal. Also es geht, da gibt es verschiedene Familien, die ich auch kenne. Aber das hat halt viel mit dem inneren Schweinehund und mit Glaubenssätzen und Ängsten zu tun. Zum einen, was denken die anderen von mir? Was wird aus meinem Kind? Was muss ich meinem Kind dann alles beibringen? Und. Also wirklich. Und da möchte ich Familien einfach die Angst nehmen oder Eltern oder Müttern vor allem, die sagen, ich fänd's schön für mein Kind, aber ich trau mich das nicht. Ich finde es mutig, ich habe da die Kapazität nicht. Einfach zu schauen, wenn die das möchten natürlich, sagen, okay, wir können uns das mal anschauen, wir können da mal reingehen und gucken, wo hast du denn da deine Themen und kann man die vielleicht auflösen? Natürlich keine Garantie, aber kann man da vielleicht was machen, kann man das auflösen? Meistens sind es ja eigentlich Schultraumata oder Traumata aus der frühesten Kindheit und was ist da im Hirn passiert, dass man das so abgespeichert hat und kann man das vielleicht transformieren oder einfach neu überschreiben, nennen wir das. Wir überschreiben das neu und gehen dann einfach mutiger in die Welt und haben nicht diese Ängste. Denn Ängste, das ist das, was uns hemmt, was uns zurückhält, neue Wege zu gehen und auch einfach für sich einzustehen.
Und ich muss jetzt einmal kurz, sorry, für mein Buch hier Werbung machen.
Ja.
Das ist ein guter Moment, dass man wieder, weil da steht auch alles drin über das Thema Glaubenssätze, wie die uns in unserem Muttersein beeinflussen. Das geht tatsächlich noch nicht so weit, dass da dieses Schulthema auch mit drin ist, aber alle anderen Themen, die wir im Muttersein erleben, haben ja auch mit Glaubenssatz und Prägung und so zu tun. Und das Buch geht eigentlich genau darum, die ganze Zeit zu hinterfragen, so, ne, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ne? Was für ein Glaubenssatz steckt da dahinter? Was für eine Prägung steckt da dahinter? Und will ich das wirklich so oder wie will ich es stattdessen? Und insofern finde ich das so mega, weil es sich jetzt so, ne, diese Brücke gerade so
genau,
schließt oder
sich wieder der Kreis.
Ja, genau, total cool. Und ich glaube nämlich, dass das ist genau das, was ich auch mit diesem Podcast jetzt eigentlich erreichen will. Zu sagen, ne, der Schritt ist nicht nur zu hinterfragen, ne, warum will ich irgendwie, dass das Kind immer jeden Tag sein Zimmer aufräumt und hab deswegen Stress und so, sondern dann wirklich anzufangen, das System zu hinterfragen. Also genau das, was ihr macht. Ne? Das System gibt mir vor, Kindergarten, ich gehe arbeiten, dann geht das Kind in die Schule, weil da ist ja auch Schulpflicht. Und ne, man macht das so mit und gerät deshalb in diesen unfassbaren Stress und Druck, in den ich die meisten Familien in meinem Umfeld erlebe. Und ihr seid so ein schönes Beispiel dafür zu sehen, hey, es geht ganz anders. Und es ist so toll, dass du dein Wissen jetzt aufbaust und dann ne, dein Mindset quasi in andere Familien bringen willst. Finde ich total schön. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt selber schon so ein paar Erkenntnisse. Was ist denn so das, was dir dazu einfällt? Was hast du jetzt schon wirklich so über dich, über deine Familie, über deine Glaubenssätze begriffen, wenn du das teilen möchtest?
Gerne. Ja, tatsächlich ein tiefer Glaubenssatz von mir ist und war, oder war besser gesagt, den habe ich jetzt auch überschrieben, Frauen müssen stark sein.
Oh.
Ja, das war ein ganz tiefer Glaubenssatz von mir, Frauen müssen stark sein. Und dann hatten wir auch so das Thema, woher kommt dieser Glaubenssatz? Wann musste Isabel denn mal in ihrem Leben stark sein? Und da hatte ich eine Situation, da war ich ungefähr 7, auch gerade frisch eingeschult und ich war immer kränkelnd in der Grundschule. Ich hatte eine ganz schlimme Lungenentzündung und da wurden auch medizinische Eingriffe gemacht, die waren nicht so cool und ich war da auch alleine. Also meine Eltern konnten da nicht bei mir sein. Ich mache denen da gar keine Vorwürfe, ne? Die haben mich schon auch besucht, aber es war halt einfach so, wie es war. Und das waren, glaube ich, sehr viele traumatische Erlebnisse für mich, auch alleine nur in dieser kurzen Zeit, wo ich, glaube ich, diesen Glaubenssatz verankert habe, Frauen müssen stark sein oder Isabel muss jetzt stark sein. Mhm. Und der hat sich so weit, also durch mein Leben durchgezogen, dass ich in allem immer gemeint habe, ich muss es alleine schaffen. Ich muss perfekt sein, ich muss das alleine schaffen, sei es Haushalt, sei es Kinder, ich darf mir keine Hilfe holen. Dadurch folgend auch dieser Perfektionismus. Und ich habe mir auch gesagt, nein, ich darf auch mal es einfach sein lassen, ich darf mich mal zurücklehnen, ich mich einfach auf meinen Mann verlassen, denn wir sind ja auch ein Team, ne? So dieses, er geht nach außen, ich bin so eher fürs familiäre Innere und ich muss nicht immer picobello aufgeräumt haben, was auch ein großer Glaubenssatz von mir war mit diesem Perfektionismus, ne? Und ich muss nicht alles alleine schaffen, ich darf mir auch mal Hilfe holen, ich darf auch mal sagen, okay, die Kinder, Oma, kannst du mal einspringen, ne? Oder so. Das ist mir auch sehr schwer gefallen, weil ich es immer alles alleine machen wollte. Das hat auch viel mit diesem Kontrollwahn zu tun. Das ist auch Kontrollverlust. Also Kontrolle ist auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Also Kontrolle, Bindung, dann auch dieses Lustgewinn. Also dass wir etwas machen, was uns Spaß bringt, was man ja in der Schule auch vielleicht nicht so hat. Ne? Da macht man jetzt nicht das, was einen super interessiert, sondern da kriegt man vordiktiert, was man zu tun hat. Und die Selbstverwirklichung tatsächlich. Und wenn da von diesen Stellen was wegbricht, dann kann es auch zu Trauma führen. Und im Krankenhaus war ganz klar Kontrollverlust. Ne? Da hatte ich keine Kontrolle über die Situation. Das ist so ein harter Glaubenssatz von mir gewesen.
Finde ich total spannend, dass du den jetzt rausholst und bringt, glaube ich, für viele gerade auch nochmal hoffentlich so ein Aha-Erlebnis, weil ich es total wichtig finde. Siehst du dann aber auch zwischen dem Glaubenssatz und diesem Thema Kita-frei, schulfrei eine Verbindung?
Also mit dem Frauen müssen stark sein, meinst du? Ja, also anfangs vielleicht tatsächlich im Kindergarten frei in dieser Zeit, dass ich das alles ganz am Anfang alles alleine wuppen wollte. Perfekter Haushalt, gesundes Essen für die Kinder. Ich achte da sehr auf gesundes Essen, muss ich auch sagen. Und aber auch die Kinder zu nicht bespaßen, aber mich auch mit ihnen aktiv zu beschäftigen, auch mit ihnen zu spielen, nicht nur einfach nebenbei laufen lassen. Also ich muss auch dazu sagen, wir haben keinen Fernseher, ne? Also es kann jetzt auch nicht sein, dass ich die dann von Fernsehen parke.
Gott, ja. Hör auf, was seid ihr für eine perfekte Familie? Das ist ja. Gott.
Ja, nein, also haben wir halt nicht, aber wir haben einmal die Woche einen Filmabend. Also wir gucken dann auf dem Laptop zusammen mit Pizza und also mit selbstgemachter Pizza. Das ist unser.
Natürlich. Übrigens, liebe Mütter, es ist auch okay, wenn ihr mal eine TK-Pizza serviert.
Ja, klar, genau. Also das ist so mein Perfektionismus. Ne?
Und da habe ich dann, noch aktiv. Ja.
Und da habe ich dann aber auch gelernt zu sagen, okay, nee, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, hier Oma, kannst du mal die Kinder übernehmen oder so. Ne? Dass man da auch einfach netter mit sich. Aber es war ein Prozess. Also es war einfach ein Prozess. Da wurde es schon besser. Und jetzt habe ich das aber auch noch mal mehr erkannt. Also noch
Ich meine, das dauert ja meistens auch, ne? Selbst wenn man es einmal überschreibt, bis man es dann wirklich leben kann. Und bist du denn auch in diesem ganzen Kontext jetzt auf Glaubenssätze gestoßen, die so dir oder eben vielleicht auch jetzt bei typischen also bei Familien, die darüber nachdenken, typisch sind, so rum, die so mit diesem Thema Kita frei und also wir haben ja schon so ein paar Sorgen und Ängste angesprochen, aber so wirklich so Glaubenssätze irgendwie auch?
Das, was die für Glaubenssätze haben können, meinst
genau.
du? Tatsächlich weiß ich es nicht, aber ich glaube, dass es ich sehe es in unserer Gruppe, also wir haben auch wie so eine Buddy-Gruppe, wo wir uns immer gegenseitig unterhalten und da sagen auch viele, wow, mutig von euch, was ihr so macht, ne? Das ist so mutig wären wir nicht oder das hätte ich mir auch geträumt. Und viele haben einfach auch diese Glaubenssätze, also ich kann jetzt das, ich schätze mal, das betrifft auch Eltern einfach, also allgemein Menschen sehr viel dieses, ich bin nicht gut genug. Ne? Und dieses Selbstwertgefühl, dass das sehr weit unten ist und dieses, ich muss alles allein schaffen. Also das haben tatsächlich sehr viele, dieses, ich muss alles schaffen, ich bin nicht gut genug und ich strenge mich dafür an, dass ich irgendwie Liebe bekomme im Außen, sei es im Job, also Workaholics oder diese Kindheitstraumen, sage ich jetzt mal, oder wie man mit den Kindern umgegangen ist, was man gehört hat von den Eltern, so behandelt man sich auch selber. Dass man nicht gut genug ist, dass man es noch besser machen muss. Und ich glaube, das ist auch gerade so eine Eigenschaft von den Deutschen oder deutschsprachigen Ländern, sage ich jetzt mal. Dieses, man muss einfach funktionieren und es noch besser machen und noch mehr und ja, das ist mir aufgefallen, dass man da dieses, sag ich mal, wie in Italien und ich meine, da gibt's ja zig verschiedene Länder, aber dieses deutsche Vita-Feeling, das haben wir jetzt eher nicht, sondern wir sind eher so darauf abgerichtet, zu funktionieren.
Sehr und pflichtbewusst
und
so, ne?
Genau, Pflicht ist ja auch was Gutes, ne? Ist auch positiv. Aber auch einfach dieses mal hinten anzustellen und zu sagen, was ist denn mit mir? Aber ich habe auch gemerkt, bei vielen Menschen, die sich dann einfach damit beschäftigen, mit sich selbst beschäftigen, wenn die mal Ruhe bekommen, dann tut es echt weh, was dann so hochkommt an Gefühlen. Und deswegen flüchtet man sich dann in Arbeit oder in den Haushalt oder in den Sport oder in, was gibt es da, Amazon Prime oder ich weiß nicht, also so diese ganzen Serien, genau. Hauptsache, ich muss mich nicht mit mir und meinem Lebensmodell oder meinen Gefühlen beschäftigen oder auseinandersetzen, weil das wird dann ganz schön laut.
Ja.
Also je stiller es bei dir wird, umso lauter wird es dann, ne?
Finde ich total spannend, auch dass du es so sagst, ne? In anderen Ländern gibt es ganz andere Glaubenssätze, die dann da wahrscheinlich so auch quasi für das Land irgendwie aktiv sind. Und wir haben ja gerade gesagt, in Deutschland, also ich nehme das auch so wahr, es ist so dieses Pflichtbewusstsein, was uns ja auch mal super erfolgreich gemacht hat, Qualitätsbewusstsein und so, das war ja das, was uns Deutsche immer irgendwie auch ausgezeichnet hat und uns den Wohlstand auch beschert hat irgendwie so. Also das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist nicht immer alles negativ, aber es hindert uns halt oft daran, so zu unserem eigenen Potenzial durchzukommen. Und was ich, also weiß nicht, wie du es wahrnimmst, mir denke, ist auch, dass so in Deutschland so ein Autoritätshörigkeitsglaubenssatz auch super aktiv ist irgendwie so. Ne? Also wenn der Staat sagt, da lang oder der Lehrer sagt, da lang, dann irgendwie, dann muss es da lang gehen, oder?
Auf jeden Fall, also das mussten wir uns auch anhören, ne? Also schulfrei, wie wollt ihr das machen? Das geht doch nicht, das dürft ihr nicht, ja?
Ja, genau.
Oder auch, als meine Tochter gesagt hat, sie will bei der Schuleingangsuntersuchung nicht mitmachen, dann hieß es auch, du musst aber mitmachen, das ist Pflicht, ne? Dann habe ich auch zu ihr gesagt, also zumal, das war, glaube ich, die Oma oder irgendwer, da habe ich auch gesagt, ja, das ist Pflicht, aber mal, wenn das Kind nicht mitmacht, was willst du machen? Ne? Also ich werde da mit ihr hingehen, ne? Ich werde guten Willen zeigen, aber wenn es halt nicht, dann rede ich. Ich meine, ich habe ja auch einen Mund zum Sprechen, ich kann ja auch mit den Damen dort sprechen und sagen, so und so ist es jetzt. Und was will, also, aber es ist auch diese Angst. Es ist irgendwie bei jedem eine Angst, nicht. Ja, ich weiß gar nicht, also eine Urangst irgendwie, dass man weiß ich nicht, bestraft wird. Aber ich glaube, aber das ist auch noch so Kriegstraumata tatsächlich. Das,
Ja.
da kommt jetzt schon wieder in diese, aber das ist auch, tatsächlich habe ich jetzt auch in dem Kurs gelernt, halt auch epigenetisch vererbbar, ne?
Ja.
Das wird einfach mitgegeben schon so ein bisschen.
Ja. Ich habe in meinem Podcast Happy Little Souls einmal eine Folge gemacht, hat genau dazu mit einer Expertin, die sich darauf so spezialisiert hat, die Kriegstraumata irgendwie, ne, zu untersuchen und überhaupt ins Bewusstsein zu holen. Das ist auch ein mega intensives Gespräch, weil das macht man sich oft gar nicht klar, ne, dass da halt eine ganze Generation mit unterschiedlichsten, gravierendsten Traumata irgendwie existiert. Und ne, das ist ja auch so die stille Generation, wird die, glaube ich, auch genannt, weil sie nie drüber gesprochen hat. Weil das
Tatsächlich habe ich da,
so,
ja,
ja,
ich habe
so
da auch eine
krass
Erfahrung
ist.
zu. Wir waren auch mal auf so einem Workshop gewesen, da war meine Tochter noch 3. Und da war auch ein Vortrag zu einer Frau, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, die hat auch so über Kriegstraumata gesprochen auf einer Bühne. Und meine Tochter ist da reingegangen. Und ich wollte sie rausholen, dass wir wieder zu unserem Zelt gehen, weil wir haben da damals kein Wohnmobil gehabt, wir haben auch gezeltet. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen raus. Und sie ist da sitzen geblieben. Sie wollte da nicht raus. Und ich so, oh nein, jetzt muss ich mir hier den Mist anhören, ne? Habe ich gar keinen Bock drauf, ne? Und dann habe ich
Krass.
da gesessen und habe dieser Frau zugehört, die da drüber gesprochen hat. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, habe gemerkt, okay, guck mal, wie viele Themen du damit hast, obwohl du jetzt schon die dritte Generation bist. Oh, und eigentlich war ich für meiner Tochter da dankbar, dass sie da, warum auch immer, mich dort festgehalten hat.
Ja, spannend. Danke, dass du das teilst. Und ich finde es spannend, dass wir da hingekommen sind jetzt
Ja,
zu dem Thema. Aber ja, crazy, weil ich glaube, weißt du, das ist so wichtig, das mit in den, also glaube ich, ne, nach all dem, was ich inzwischen gelernt habe, das mit tatsächlich in den Blick zu nehmen, wenn man sich überlegt und ne, Kita-frei ist sozusagen ja noch die Light-Variante, hast du vorhin so schön gesagt, von schulfrei. Weil es ist ja ein aus dem System aussteigen. So, ne? Und sich
komplett,
damit ja in gewisser Weise auch gegen das System zu stellen und das zu hinterfragen. Und ich glaube, dass das vielen so schwer fällt, ist tatsächlich unter anderem, ne? Aber genau auf diese Systemgläubigkeit, Hörigkeit und auch diese Ängste, die, was passiert mit Menschen, die das nicht tun, die sich gegen das System stellen, ne? Was passiert mit denen? Das ist tatsächlich, das glaube ich wirklich fest, sehr, sehr tief im Unterbewusstsein bei allen, ne, die in diesen Kriegsgeschehen und speziell in Deutschland beteiligt waren, irgendwo noch tief verankert, oder? Also was ist so
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich
das
sehe es auch
Gefühl
gar nicht, weil du
dazu?
das gesagt hast, so gegen das System stellen. Also ich sehe es bei uns gar nicht so, dass wir uns gegen das System stellen, sondern dass wir uns für unsere Freiheit aufmachen. Also ich bin nicht gegen das System oder gegen die Schule oder gegen die Kita. Die mag für super viele das Richtige sein, sondern für uns als Familie bin ich einfach für mehr. Ich habe einfach gemerkt, der Rahmen ist zu eng für uns als Familie. Wir sind eher Freigeister, wir brauchen mehr Raum. Und das ist eher so das, für was wir losgehen. Und letztendlich, glaube ich, braucht man auch als Mutter oder als Familie keine Angst haben, wenn man sagt, man geht den systemkritischen Weg, weil man kann ja immer wieder zurück.
Ja.
Also du kannst immer wieder zurück.
Ja. Das wäre jetzt gerade noch so eine Frage, aber nur um das nochmal rund zu machen. Also ich finde das super schön, dass wir diesen Umweg hier gerade, diese Schleife gegangen sind. Und ich meinte auch gerade nochmal, ne? Also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass dieses gegen das System zu sein, eher so ein unbewusster, ne, Reflex ist, der da irgendwie so, wenn ich nicht mitmache, dann bin ich halt irgendwie dagegen und das löst die Ängste aus, vielleicht. Also bin
Ja,
da jetzt
stimmt. Ja,
keine
kann
Expertin,
sein,
aber
ja.
so, ne, das meinte ich. Und ich
Was
fand es
denken
aber
die anderen
gerade,
von mir?
ja,
Oder?
genau, ne? Oder was, wie gesagt, also das Unbewusste ist wirklich, was passiert da mit mir, ne? Werde ich quasi abgeholt und irgendwie so. Also das ist, glaube ich, schon, also ich habe das tatsächlich während Corona auch gemerkt bei mir. Da kamen Sachen hoch, das fand ich richtig gruselig, weil ich vorher nie über sowas nachgedacht habe. Aber, und wir, ne, wir waren ja jetzt nicht offen Systemgegner oder so, ne? Aber allein die Vorstellung, ich könnte irgendwie jetzt, ne, offen kundtun, dass ich das nicht gut finde, was da passiert, vor allem mit meinen Kindern, Beziehungsweise ich habe es auch mal irgendwo auf Social Media gepostet und habe so einen schon Gegenwind bekommen, dass das, habe ich total gemerkt, ne, was das in mir dann an Ängsten ausgelöst hat, die, naja, also wie irrational sie an dem Zeitpunkt waren, weiß ich gar nicht. Aber, also wirklich krass. So, ne, was ist, wenn jetzt hier dann das Jugendamt vor der Tür steht und mir die Kinder wegnimmt, irgendwie so. Ne?
Ja,
also,
klar, das sind Urängste, die dann hochkommen,
ja,
ne?
Ja,
da funktioniert auch der vordere Hirnlappen gar nicht mehr, da geht's dann rechts auf Stammhirn. Aber ich denke, also das war auch bei mir ein Großthema zu den Zählzeiten. Und da habe ich aber auch gemerkt, okay, wir bleiben uns da selber treu und wer den Weg mit uns geht, der geht den mit und wer nicht. Und da haben sich auch viele, ich sag mal, Freundschaften sind da auseinandergegangen, obwohl man gar nicht jetzt so rebelliert hat oder man hat einfach nur gesagt, nee, mach das halt nicht, ne? So. Und war aber auch für uns ein Learning, sage ich mal, war auch für uns ein Lernprozess und wir haben gemerkt, okay, dann war es halt nicht die richtige Freundschaft oder wie auch immer man sagt, ne? Und ich glaube, da darf man sich auch von verabschieden. Ich meine, wenn man diesen Weg geht, auch schulfrei oder kitafrei, da muss man sich davon nicht verabschieden, aber da muss man sagen, okay, das ist mir egal, was andere davon halten. Also wenn man dann mehr Wert auf die Meinung der anderen legt, dann ist dieser Weg vielleicht nichts für einen. Also da muss man halt gucken, was ist da im Vordergrund? Sind mir dann da meine Kinder und auch das, was ich so sehe, mein Mindset, mein Weltbild wichtiger? Oder ist es dann die Anpassung? Aber auch da kann man gucken, warum will man sich denn immer anpassen? Das ist ja meistens die Angst auch vor Ausgrenzung aus der Gruppe.
Genau.
Aber wenn man sich neu öffnet, findet sich auch wieder eine neue Gruppe. Also das darf man auch sagen. Es gibt ja auch Menschen, die dann so, die das ähnlich sehen wie einer selbst und dann einen neuen Lebensabschnitt oder so dann einfach.
Ja, ne? Und ich meine, es ist auch immer ein Prozess und die Gruppen, mit denen man sich umgibt, ändern sich sowieso ständig, ne? Ob du nun einen Job wechselst oder was auch immer. Aber das ist ja tatsächlich so die ursprünglichste Urangst überhaupt, die im Stammhirn verankert ist, irgendwie so, ne? Weil Ausschluss aus der Gruppe bedeutete halt sicherer Tod. So, ne? In zu Zeiten des berühmten Säbelzahntigers.
Ja, aber ich.
Das ist so lustig, dass immer dieser komische Säbelzahntiger da.
Der Säbelzahntiger, ja. Ach nee, ich sehe es anders. Ich denke, heutzutage braucht man da keine Angst mehr haben.
Nee, eben. Es gibt den Säbelzahntiger nicht mehr, aber es ist halt diese Urangst immer noch so verankert, irgendwie quasi, dass wenn man aus einer Gruppe ausgeschlossen wird, dem sicheren Tod ausgeliefert ist. Das ist, ne, glaube ich, so eine zweite sehr, sehr krasse, die es da einfach zu, ne, bewusst zu machen gilt. Und dann gibt ja Haufen genug Methoden irgendwie, wie man Traumata und solche Glaubenssätze überschreiben kann, da sich einfach mal wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Du hast gerade gesagt, und es war vorhin schon mal kurz in mein Hirn geschossen, diese Frage, wenn man jetzt aus der Schule erstmal draußen bleibt, sagen wir es mal so, ne, und so wie ihr jetzt sagt, wir reisen jetzt erstmal 1-2 Jahre und dann wohnen wir vielleicht mal irgendwie woanders und dann irgendwann kommt das Kind auf die Idee und ihr geht da ja sehr offensichtlich danach, was das Kind sich so vorstellt und wünscht. Jetzt will ich doch in die Schule gehen. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ist das denn wirklich kein Problem? Weil ich glaube, das wäre jetzt so eine Frage, die vielen Eltern wahrscheinlich auch noch so im Kopf rumgeht.
Also ich denke, also ich weiß es natürlich nicht zu 100%, aber ich bin der Meinung, es ist kein Problem, weil wenn das Kind auch auf dem, und ich mache mir da gar keine Gedanken, lesen, schreiben, rechnen kann, Addition und, ne, also Bruchrechnen, mal und geteilt und so weiter. Natürlich wäre mir das, würde ich dann schon gucken, wenn sie sagt, oder er, sie wollen in die Schule, dass ich dann gucken würde, okay, welche Klasse wäre das jetzt ungefähr? 3., 4. oder 7. Und zum Glück habe ich den Alex auch, der ist ein Mathe und Genie, aber da würde ich einfach gucken, okay, dann gucken wir uns einfach an, was ist da jetzt gerade, was müsstest du denn dafür können? Kannst du das schon? Wenn ja, super, wenn nee, gucken wir uns das halt nochmal an und dann soll sie einfach da reingehen oder er und soll dann einfach schauen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn die dann schon so frei leben, dass sie nach ein paar Wochen oder Monaten sagen, nee, du kannst mich doch wieder rausholen. Ja, also könnte ich mir vorstellen, ne? Weiß ich natürlich nicht. Aber es wäre für mich per se kein Problem. Dann könnten sie auch gucken, welche Schule es sein sollte oder so.
Das heißt, du hast gerade gesagt, wenn sie lesen, schreiben, Grundrechenarten irgendwie beherrschen, dann dürfte alles andere irgendwie auch kein Problem sein. Habt ihr denn irgendwie, weil eure Tochter ist ja jetzt in dem Alter, wo man irgendwie jetzt dann normalerweise lesen, schreiben und ne, rechnen lernt. Du hast gesagt, lesen kann sie schon. Habt ihr vor, das irgendwie mit ihr zusammen zu machen oder ihr einfach Angebote zu machen? Oder was ist denn da so der Plan, um sie überhaupt auf so einen Stand zu bringen, dass sie rein theoretisch irgendwann dann doch in die Schule gehen könnte?
Also, wie gesagt, lesen kann sie ja schon. Und schreiben hat sie aktuell überhaupt kein Interesse dran. Also sie kann ihren Namen schreiben, sie kann auch sie kann das schon, ne? Aber sie hat da keine Lust zu, jetzt irgendwie Schönschrift zu üben oder so. Und das war auch eine interessante Sache. Mein Sohn hatte dann halt gesehen, dass sie das schon kann und meinte dann, Mama, ich möchte auch was lernen. Habe ich gesagt, okay, was möchtest du denn lernen? Und er so, ja, die Zahlen. Na gut, haben uns die Zahlen halt angeschaut. Und das war wirklich interessant zu sehen, weil mit ihr habe ich noch nie, also klar, sie kann die Zahlen, die kann, erkennt jede Zahl bis 100 oder so, also oder weiter noch, also sie kann das. Und meinte dann, Mama, mit mir machst du auch nie Zahlen. Dann habe ich gesagt, okay, was möchte man? Ja, rechne mal mit mir ein bisschen. Habe ich halt so mal so ein paar Rechenaufgaben gemacht, was man halt so in der ersten, zweiten Klasse hat, ne? Und das war für sie Baby einfach. Also die hat dann das dann gerechnet und hat dann, und ich habe dann schon fast gesagt, okay, sie ist vielleicht ein bisschen unterfordert, ne? Oder auch so mal, ne? Wenn ich sage, guck mal, so, wenn wir irgendwie Rückgeld bekommen oder so, das kann die dann schon errechnen. Oder wir waren letztens in der Schweiz, da hat sie dann auch festgestellt, die haben ein anderes Geld, die haben Franken. Und dann waren wir auf einmal, hat sie dann Geld gemalt oder sich selbst Geld hergestellt, gebastelt. Und dann waren wir da auf einmal im Tausenderbereich und so. Und ja, dann hat sie
Mengenausweitung, super Übergang.
Und dann hat sie da halt einfach geguckt, ja, also das, ich fand das so spannend, das kam dann alles aus ihnen heraus und ich denke mir, da mache ich mir gar keine Gedanken. Wie gesagt, auch mit der Uhrzeit, mit dem Lesen, ich kann...
Okay. Na, also ich glaube, das gilt jetzt auch, wie gesagt, nicht für alle Kinder. Da scheinen die schon auch gewisse Grundvoraussetzung vielleicht mitzubringen, dass ihnen vielleicht das leicht fällt. Ja. Und trotzdem ist es eben, ne, also ich sehe den Unterschied, wenn ich dich richtig verstehe, darin, dass sie es halt von sich aus einfordern. Wissen irgendwie, das gibt es, aber sie fordern es von, ich will jetzt mal rechnen, ich ne, schreiben jetzt noch nicht und das wird ja dann auch kommen.
Das wird kommen, spätestens wenn sie einen Liebesbrief oder sowas schreiben will oder irgendjemand hat, dann will sie nicht, dass ich das ihr verfasse, ne? Also da mache ich mir keine Sorgen. Und ich merke halt, wenn man sie einfach lässt, die Kinder, also so zumindest bei meinen, und ich merke das, wenn man die lässt und gar nicht so sagt, so jetzt machen wir dies und das und die bekommen das gar nicht so aufdiktiert, dann wollen die das. Die wollen dann lernen. Die wollen dann Fahrrad fahren lernen, schwimmen lernen. Also die wollen ja laufen lernen. Du sagst ja nicht, komm, wir üben jetzt mal laufen, komm, wir üben jetzt mal krabbeln, sondern man macht es einfach so automatisch und es passiert so nebenbei. Und ich glaube, das ist auch eigentlich heftig. Das ist schwierig zu definieren, wenn man diesen Weg nicht geht, zu sagen, wann hat mein Kind das gelernt? Wenn man das gar nicht so schulisch macht, ne? So dieses, wir setzen uns jetzt vor das Heft und wir machen jetzt Mathe. Ich kann's nicht erklären, weil es passiert einfach so. Hört sich doof an, ich weiß, es das kann man irgendwie nicht.
Kein Stück, kann man also nicht für mich hört sich kein Stück doof an.
Ja, aber wenn wir einkaufen gehen oder so und dann dürfen sie, wir bezahlen halt dann auch mit Bargeld noch viel, wenn möglich, und dann gebe ich ihnen das Geld und sag, guck mal, ihr bekommt dann da jetzt noch Rückgeld, und dann macht das halt meine Tochter, mein Sohn ist halt daneben, aber dann freuen die sich auch wie Oscar, wenn die dann da schon zahlen konnten und haben das Rückgeld mitgebracht und können dann zählen, okay, wie viel ist das? Und ja, also das, manchmal sage ich auch, rechne nochmal nach, hast du jetzt passend zurückbekommen oder hast du zu wenig oder zu viel? Und dann überlegt sie schon so, also wir machen es erstmal mit kleineren Summen, ne? Ja, so 20 Euro oder 30, aber da weiß ich schon, ja, klar, das geht, ja. Ja, also das ist kein Problem. Ja.
Na, das ist auch, glaube ich, schon fast irgendwie Ende erster oder zweiter Klasse, ne? Also ich meine.
Ja, genau. Also sie würde ja jetzt auch erst im Sommer in die erste kommen.
Ja, eben. Ne? Also das muss man da jetzt schon. Also deswegen, das ist sicherlich, habt ihr da eine gute Disposition mit den Kindern. Wie gesagt, das gilt vielleicht nicht für alle, aber diese intrinsische Motivation kommt. Und das, den Gedanken hatte ich gerade noch, als du gesagt hast, ne, man sagt ja auch nicht, wir üben jetzt Laufen oder Krabbeln, weil das kommt aus denen. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass heute eben schon früh das System, gerade mit den U-Untersuchungen, von denen du vorhin gesprochen hast, irgendwie eingreift. Und ne, dann so, ne, da geht schon dieses Bewerten und Vergleichen los. Wirklich schon im Babyalter, so, ja, aber er müsste doch jetzt eigentlich schon mal ne, krabbeln oder irgendwie, ne, warum fängt er noch nicht an zu laufen oder zu sprechen und so. Also der Druck heutzutage ist ja schon, also beginnt ja schon viel früher. Und zwar immer mit dieser Hinsicht auf, ne, dann muss er ja in den Kindergarten. Dann muss er oder sie in die Schule, anschließend müssen er oder sie ja dann irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium machen, um dann irgendwann er oder sie ne, einen Job zu haben und Geld zu verdienen und im Hamsterrad zu landen.
Ja, es ist so. Ich merke das auch, ich kann meine Tochter und meinen Sohn eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Mein Sohn ist so agil und der bewegt sich, der ist super im fast schon Salto schlagen im Bett. Meine Tochter kriegt mit Ach und Krach einen Purzelbaum hin, ja. Sag ich jetzt mal, ich übertreib's jetzt. Ja, sie ist nicht die Sportskanone, aber sie ist halt weiter mit Lesen und mit diesen feinmotorischen Sachen. Da hat er halt gar kein Interesse. Dafür konnte er schon mit fast 2,5 Fahrrad fahren. Ja, da hat sie halt bis sie 4 war oder so gebraucht. Also war auch noch früh, aber ne, man kann es aber einfach nicht vergleichen, finde ich. Und das ist auch richtig schlimm, die Kinder dann immer zu vergleichen und zu sagen, guck mal, das ist ja das, was ich meinte, ne? Der eine, der ist halt dann, der wird halt mal ein Sportler und der andere, der wird halt mal ein Philosoph oder so, ne? Mhm. Und da kann man, und wenn man die aber alle gleich macht, ja, dann wird da halt, dann wird halt, also wie eine bunte Farbpalette, sag ich mal. Du hast eine super bunte Farbpalette und jeder hat so seine Farbe und ist in dem gut, was er hat. Und wenn du alle gleich machst, wirst du braun. Oder, also es wird halt irgendein gräuliches, es kommt nichts mehr Gutes bei raus, ne? Mhm. Und keiner folgt dann seiner, ich sag jetzt mal Seelenaufgabe oder seinem, warum bin ich hier, ne? Also warum, was interessiert mich, was möchte ich denn in die Welt geben? Du machst dann einfach deinen Bürojob und bist dann total gefrustet und denkst dir, was ist das jetzt, ne? Und das möchte ich halt für meine Kinder nicht, ne? Ich möchte, dass sie halt frei aufwachsen und selbstbestimmt und dass sie sagen können, okay, das möchte ich unbedingt mal machen. Mhm. Meine Tochter interessiert sich auch für Tiere unglaublich, ne? So fürs Tierwohl und möchte am liebsten jeden Delfin und Wal retten und ja.
Ja, so. Mal fahren jetzt.
Also das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich so am Rande von meiner Mutter mitbekommen, weil ich das gar nicht so verfolge. Aber sie, ja genau, da war was mit einem Wal. Ich weiß gar nicht so genau. Aber sie ist einfach so, ja. Ja, das ist schon interessant, wenn man sie einfach lässt.
Und das
lässt.
Nicht kaputt zu machen, ne? Sondern genau diese Stärken und Interessen zu fördern und rauszuarbeiten und sie darin zu unterstützen, dass es halt auch im Zweifel völlig okay ist, Tierpflegerin oder Ärztin oder was. Ne? Ja. Aber wie gesagt, muss ja nicht mal Ärztin sein. Es reicht auch einfach, Tierpflegerin zu sein. So.
Ja, Hauptsache, ne? Man macht das, was einen erfüllt. Ja. Genau. Und schaut gar nicht auch immer so aufs Geld oder auf diese, wie sagt man dazu, Statussymbole.
Ja,
genau. Das ist ja auch ein ganz großes Thema bei uns. Und das merke ich auch in der Schule, weil es heißt auch immer, in den Firmen wollen sie ja immer Teamfähigkeit. Und dann denke ich mir mal, ja, aber in der Schule bekommst du keine Teamfähigkeit beigebracht, da darfst du nicht abschreiben, nichts, ne? Da wird hier ganz klar, nee, um Gottes Willen, guck mir bloß nicht. Und nee, also da denke ich mir mal, das ist so gegenteilig, ne? Ja. Kontrovers irgendwie.
Ja. Wobei, da gibt's ja auch, ne, je nach Schule dann Ansätze.
Ja, okay.
Da, ne,
okay. Also bei mir in der Schulzeit früher.
So gemeinsam. Ja. Das hat sich schon ein bisschen verändert, nämlich war, ne, dass es schon auch so Gruppenaufgaben oder Projekte gibt, die dann mal in kleinen Gruppen machen. Aber ich stimme dir zu, grundsätzlich ist Schule eher auf, ne? Ich muss jetzt hier meine Noten irgendwie nach oben bringen, ausgerichtet. Und ja, genau. Du hast gerade erwähnt, irgendwie Statussymbole ist bei euch ein Thema. Kannst du da noch mal 2-3 Sätze zu sagen, wie du das...
Nee, bei uns ist Statussymbole überhaupt kein Thema.
Ja, also ich meine, also, genau, nicht zu haben. Also, das war mir jetzt schon klar, dass bei euch... Das aber irgendwie scheint das Thema bei euch irgendwie eins zu sein.
Ja, ich merke das halt im Außen, ne, dass halt super viele darauf achten, was fahren sie für ein Auto oder was haben sie für Klamotten oder, ne, und also ich meine, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr persönlich oder so, aber jetzt auch, wo ich hier mit den Kindern daheim war, ich hab mir nie großartig neue Klamotten oder so gekauft, weil ich mir dachte, nee, also ich leg da gar nicht so den Wert drauf, ne? Ich glaube, meine Mutter, ich glaube, der Alex hat letztens auch zu mir gesagt, hast du das neu oder so? Und dann meinte ich, nee, das habe ich schon seit, oh Gott, ich muss jetzt überlegen, aber bestimmt 15 Jahren oder so. Ich hatte es nur nie an, ne? Weil, ne, aber ich habe total viele Klamotten noch von früher und da lege ich auch nicht so den Wert drauf. Ich merke es aber im Außen, dass oft auch gesagt wird, jetzt zum Beispiel, weil wir auch viel reisen werden, also werden und sind wir sind auch schon am Reisen, dass es dann heißt, ja, ihr könnt es euch ja leisten oder ihr könnt euch ja kitafrei leisten. Aber man merkt gar nicht oder man sieht gar nicht, was die Familie dann dafür vielleicht auch in Anführungszeichen opfert oder wo sie einfach Abstriche macht. Ja, also, dass man sich vielleicht nicht jedes neue Paar Schuhe holt oder viel ausgeht oder neues Handy, was weiß ich, wieder ein neues Familienauto oder was auch immer. Ich meine, wir fahren mit einer Schüssel rum. Da würden manche sagen, oh Gott, ne, was haben die denn dafür? Klar, wir könnten uns vielleicht auch ein anderes leisten, aber wir sehen es halt irgendwie nicht als Priorität, ja. Mhm. Und das sehe ich aber im Außen, dass viele, also ich will ja auch keinen Vorwurf machen, das ist halt auch so dieses, man möchte sich auch irgendwie, ne, so dieses gesehen werden, auch wieder, sind wir auch wieder bei diesen Traumen. Man möchte nach außen halt auch irgendwie, geliebt werden, gemocht werden und deswegen.
Und dazu zugehören.
Und um dazu zu gehören oder auch, ja, einfach sich anpassen. Und deswegen lebt man das dann halt einfach so. Also, oder lebt man
das
aus.
Das ist ja jetzt eine mega gute Brücke, Verbindung, weil das ist ja was, was ja viel auch bei Bitcoiner-Familien so durchkommt, ne? Zu hinterfragen, wie viel Konsum brauche ich, weil halt Geld auf einmal anders gesehen wird und wahrgenommen wird. Jetzt haben wir noch gar nicht über Bitcoin gesprochen. Ein Mann ist ja nun Bitcoiner. Was, gerade jetzt bei dem Thema oder generell auch in der Familie, was für eine Rolle spielt Bitcoin bei euch in der Familie und jetzt speziell auch bei dir? Wie ist es da angekommen? So?
Bitcoin. Also meine Kinder, also meine Kinder kennen Bitcoin natürlich, ja. Mhm. Die werden da, wachsen damit auf und bekommen das natürlich durch meinen Mann, durch den Alex sehr viel mit, weil er da hier einen Vortrag hält oder ein Buch geschrieben hat. Also die wissen auch, was Bitcoin ist und wie Bitcoin funktioniert, weil er ihnen das halt auch einfach immer wieder erklärt oder sagt, er geht da halt total drin auf. Ich muss ehrlich sagen, mich interessiert Bitcoin jetzt nicht so sehr, weil ich sag mal so, das war auch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, was haben wir jetzt, vor 6 oder 7 Jahren, da war ich bin halt ein sehr intuitiver Mensch und dann habe ich auch zu ihm gesagt, ich hatte ein bisschen Geld hier, hol mir mal Bitcoin. Und da hat er auch gesagt, nein, das mache ich nicht, um Gottes Willen. Und ich habe gesagt, nee, mach das mal. Ja, aber wenn du das Geld verlierst, dann habe ich auch gesagt, mir egal, dann ist es halt so. Also,
stimmt, das hatte er in dem Interview mit mir erzählt, dass du eigentlich das Thema in die Familie gebracht hast.
Genau, so, ich hatte irgendwie so einen Impuls und habe gesagt, mach das mal. Und dann hat er das gemacht und dann hat er als den Fehler gesucht. Er wollte mich als davor bewahren. Er hat mir das dann geholt und er sagt, oh Gott, die ist total, das ist ja, wie sagt man dazu, volontär oder wie sagt man dazu? Ich weiß gar nicht.
Volatil.
Volatil, genau, auch keine Ahnung. Oder oh Gott, mach das nicht und pass auf und du verzockst dein Geld. Und ich habe gesagt, nee, mach das jetzt, ist doch auch egal. Dann ist es halt weg, ist ja mein Geld. Also es ist und dann hat er das gemacht und dann war er da, aber hat er als den Fehler gesucht. Und seitdem kommt er da nicht mehr von weg, von diesem Bitcoin-Thema. Und ich denke mir so, okay, wie sagt man dazu, er hat seinen Stick oder was? Wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie wir sind. Die Wallet. Und ich habe meine Wallet. Und das war's. Und mehr weiß ich nicht, ja. Und er ist da so total drinne und merkt auf einmal, dass es total freies Geld ist. Oder freies Geld sein kann. Es kommt natürlich auch drauf an, was man damit macht, aber letztendlich hat uns Bitcoin dadurch auch natürlich diesen Freiraum gebracht. Ne? Also es ist schon so, dass wir, oder auch der Alex dadurch sehr, ja, ausgeglichener ist, oder ich sag mal nicht so diese, man, also wir hatten vorher auch keine Geldsorgen oder so, man hat so ein gewisses, so eine, ja, wie er als Stoiker auch immer sagt, so diese gewisse Ruhe, diese innere Ruhe, die es ausstrahlt und einfach zu wissen, okay, jetzt, wenn man da mal, wenn man mir jetzt mein Konto sperren würde oder sonst was wäre irgendwie, warum auch immer, weil ich vielleicht eine andere Meinung habe, dann habe ich immer noch einen Puffer, ne? Ich kann da immer noch drauf zurückgreifen und mir das eintauschen oder so. Und das macht was mit einem, zu sagen, okay, es ist unabhängig von den Banken. Das ist das.
Und also das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich meine, gerade für die Situation, die ihr vor euch habt, ne, jetzt reisen, weltweit irgendwie so, ne? Ihr habt es immer dabei, ihr könnt überall, wo man mit Bitcoin bezahlen kann, auf jeden Fall bezahlen, ne? Ihr habt immer irgendwie so, also das ist ja genau für so eine Situation auch irgendwie eigentlich ein Paradebeispiel für den Einsatz von Bitcoin, so, oder?
Auf jeden Fall stimmt, ja, das kann man ja auch. Also man kann es sicher wieder zurücktauschen in die Währung oder in die und also wie das funktioniert technisch, weiß ich nicht. Das
aber
müsste
das
ich mir mal zeigen lassen.
Also weißt du, das ist ja aber auch das Spannende, so weißt du, das finde ich auch schön, dass du das so sagst und eben nicht sagst, ja, musst du mich jetzt auch damit beschäftigen, sondern du bist da halt intuitiv dazu gekommen und gehst auch jetzt intuitiv damit um. Aber es gibt dir ja trotzdem auch dadurch, dass dein Mann da so angebissen hat, sage ich mal, und so, gibt es dir ja trotzdem auch, wenn ich das richtig verstehe, auch dieses Gefühl von, ah ja, das sind wir jetzt irgendwie gut aufgestellt damit, oder? Also zumindest das nimmst du ja daraus mit.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das nehme ich mit und ich sehe es halt auch so ein bisschen als Freiheit dadurch. Ne? Also so für uns als Familie als Freiheit und als so ein bisschen Backup oder Sicherheit. Und auch dadurch kann jetzt der Alex, sage ich mal, auch eher so dem nachgehen, was ihn wirklich antreibt oder was ihm gefällt. Ne? Also er ist da auch ein bisschen entspannter und kann sagen, okay, ich gucke jetzt mal so dieses Buch. Also der Alex war ja auch immer in Deutsch eine Niete. Ne? Also der war Abitur, Deutsch war grässlich. Der hätte nie gedacht, dass er mal ein Buch schreibt, ja. Und das konnte er jetzt halt auch einfach machen. Und da sieht er auf einmal, was so seine Interessen auch sind, ne? Wenn man da so einfach so ein bisschen Puffer hat, ja. Oder kann man so sagen.
Ja. Also das Buch hat, ich habe es leider jetzt gerade nicht hier, ich habe es aber.
Alles gut, ich habe es auch nicht.
Virtus Digitalis und ich verlinke nochmal hier oben das Interview mit Alex, wer das vielleicht jetzt mal im Anschluss, wie sozusagen der Mann über die ganze Situation denkt und wie der Bitcoin und was das mit dem Stoikersein auf sich hat, kann ja gerne in dieses Interview auch nochmal reinschauen und dann sich vielleicht auch mit dem Buch, weil das ist auch mega wertvoll, sich auch nochmal beschäftigen. Und ich finde es total spannend, wie das so ineinander greift, auch ne, das, was du machst, womit du dich beschäftigst und er und so. Bei uns, mein Mann war es so ähnlich, ne, dass er aus einer ganz anderen Ecke kam und ich halt mit meinem ganzen Manifestationskram und ne, irgendwie so um die Ecke kam und wir uns dann auch so in dieser Mitte irgendwie gefunden haben und das immer mehr so zusammenwächst und dieses Miteinander letztendlich das Ganze so ergibt irgendwie. Ich glaube, so
ist
bei
es
euch
Wahnsinn,
nehme ich,
Also ich hätte vor 5 Jahren auch den Wunsch, irgendwie einen Wohnwagen oder Wohnmobil zu besitzen oder zu haben, aber noch gar nicht so mit dem Gedanken, schulfrei zu leben. Es war einfach so, das hätten wir gerne für uns als Familie. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sich das dann doch so schnell manifestiert, ne? Das ist Wahnsinn, wenn man einfach mal so losgeht und dem folgt, was einem so das Bauchgefühl sagt oder dass das dann Früchte trägt oder
Genau. Und ich, also, wie ist das bei dir vielleicht so am Schluss noch dieses, also ich finde ja, dass Bitcoin vor allen Dingen dazu anregt, System zu hinterfragen, weil du fängst an, das Geldsystem zu hinterfragen, in dem wir irgendwie eingebunden sind und damit ja quasi auch alle anderen Systeme, in denen wir so ganz normal eingebunden sind, zum Beispiel eben dieses Schulsystem. Hat das für dich auch eine Rolle gespielt oder kamt ihr jetzt da quasi so aus unterschiedlichen Richtungen dazu oder spielt Bitcoin bei dieser Entscheidung Kita-frei, schulfrei gar keine Rolle?
Also für mich persönlich nicht. Ich wäre den Weg auch ohne Bitcoin so wahrscheinlich gegangen.
Ja.
Also sehr wahrscheinlich. Beim Alex, gut, beim Alex hat das schon ziemlich viel verändert. Ich glaube nur mehr als bei mir, weil ich war schon immer ein recht intuitiver Mensch, aber der Alex hat dadurch halt auch, wie du schon sagst, das Geldsystem auf einmal hinterfragt, staatliche Institutionen, also viele Sachen, wo er auf einmal gemerkt hat, okay, beschäftige ich mich mal hiermit und damit und auf einmal sind so die, wie ist es wie Schuppen von seinen Augen gefallen oder wie sagt man, ne? So, das kam, glaube ich, schon auch durch Bitcoin bei ihm. Weil der Alex ist so ein Typ, ich bin so ein intuitiver Mensch und der Alex ist aber, er ist ja auch ein Mann, sehr kopflastig, ne? Also, sehr kopflastig. Und aber wenn er das dann mathematisch versteht, und ich glaube, er ist da echt gut drin, ne? Dann hat es für ihn so eine Grundlage. Also dann ist es für ihn wie so ein Beweis oder sowas. Ich glaube, er braucht da oft dann so wie so eine Art kleiner, also nicht, es muss nicht alles fundiert sein, aber so ein bisschen bodenständiger als ich ist er dann da schon. Also hätte ich ihm vielleicht vor 6 Jahren gesagt, wir leben schulfrei, hätte er mir einen Vogel gezeigt, so, weißt du? Aber das kam so, also, als Prozess, so, ja.
Also was bei ihm tatsächlich das, was ich so im Kopf habe, Bitcoin trägt dazu bei, wirklich Systeme zu hinterfragen und am Ende so eine Entscheidung mitzutragen, wie, ne, statt irgendwie die Kinder ins System zu geben, lassen wir sie lieber draußen. Ja, mega. Toll.
Ja, was, also ich glaube... ich glaube, genau, wie du das sagst, ich glaube, er hätte es schon mitgemacht. So mit mir hätte ich ihm das so gesagt. Also dann wäre er schon den Weg auch mit mir gegangen. Aber ich glaube, dadurch gibt es ihm einfach Sicherheit, dass er das verstanden hat, dass er es hinterfragt hat und dass er es so mathematisch fundiert hat einfach. So, dass er das...
Cool.
Das gibt ihm einfach so seine Sicherheit. Ich brauche das nicht, er braucht es halt eher.
Ja, finde ich total spannend. Und sag mal, so dieses, du hast jetzt ein paar Mal, und ich finde, das ist ja ein Wert, der sich bei mir total verschoben hat, gerade seit Corona, so dieses Wort Freiheit. Sprecht ihr direkt miteinander und was bedeutet dir dieses Wort Freiheit eigentlich?
Ob wir darüber so sprechen, also wir sprechen schon über Freiheit, also wir, also unser größtes Ziel, das finde ich auch schön, dass wir das gemeinsam haben und da bin ich so dankbar an das Universum, dass ich so einen Mann an die Seite bekommen habe. Unser Ziel ist einfach, dass wir selbstbestimmte, freie, glückliche Kinder heranziehen und dass dementsprechend Erwachsene werden. Und Freiheit bedeutet uns einfach, sich selbst zu entfalten und sein Potenzial. Und genau, einfach in Freiheit und Frieden quasi zu leben. Unabhängig vor allem.
Voll schön. Isabel, ich habe hier zwischendurch immer so Gänsehautmomente gehabt und ich danke dir echt. Ich bin total froh, dass wir zueinander gefunden haben, dass Alex uns hier connected hat und so, freue mich wirklich mega.
Ja, schön,
danke
dir. Du
hast jetzt vorhin
gesagt,
du bist im Herbst fertig mit dieser Weiterbildungsgeschichte und hast du schon Pläne, wie es für dich weitergeht? Hast du irgendwas, wo jetzt die Leute sagen, ach, guck mal, Isabel, mit der würde ich mich auch mal gerne austauschen? Kann man irgendwie, gibt's da schon irgendwas, wie man dich erreichen kann, wie man sich mit dir connecten kann oder überhaupt irgendwie Infos über dich finden kann zu diesem ganzen großen Themenbereich, den wir heute hier besprochen haben?
Also ich bin daran, eine Webseite zu machen, beziehungsweise ist die in Bearbeitung. Die ist noch nicht fertig, leider. Das Kita-Schulfrei ist ein bisschen schwierig. Aber man kann mich zumindest schon mal auf Instagram finden, wenn man möchte. Da heiße ich die Wurzelwerkmama. Da teile ich auch so ein bisschen von unserem Kita-Freileben, von unserem Schulfreiwegen, frei zukünftigen Wegen und unserem Reisen. Und aber auch diese traumasensible Begleitung. Und lade da einfach ein, einfach kritisch mal zu hinterfragen oder auch mich natürlich auch persönlich anzuschreiben. Super. Und ich bin auch dabei, aber das steht auch noch nicht fest, ob ich vielleicht auch mal einen Podcast mache, aber das weiß ich noch nicht, ob ich es zeitlich schaffe. Also eher dann auf Instagram aktuell.
Ja. Okay, dann verlinken wir auf jeden Fall dein Instagram-Profil. Ich werde mich da auch gleich nochmal mit dir connecten. Da sind wir noch gar nicht connected. Und dann, kannst du da ja zumal schon so zukünftige Interessierte für dich irgendwie ins Netzwerk reinholen. Genau.
Dankeschön.
Wer weiß, was draus entsteht. Ja, super schön. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Okay, also natürlich als allererstes für die Gesundheit und aber auch für meine Kinder. Und für was bin ich noch dankbar? ja, wie gesagt, dankbar bin ich auch einfach, das habe ich auch dem Alex gesagt, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
Ja.
Und dass wir da zusammen den Weg gehen.
Schön. Das ist viel wert, ja, stelle ich auch immer wieder fest.
Ja.
Genau. Genau. Und meine letzte Frage ist, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für die Familien, die zuhören, für meine Familien da draußen?
Also die wichtigste Botschaft von meiner Seite wäre, wenn in irgendeiner Weise, ob kitafrei, schulfrei oder was auch immer, Ängste bestehen, sich die einfach anzuschauen und einfach den Weg zu gehen. Also wirklich einfach den Weg zu gehen und die Angst mal Angst sein zu lassen. Denn da, wo Angst ist, klar, Angst will uns immer schützen, aber Mut ist, den Weg trotzdem zu gehen. Und dann entwickelt sich was ganz Großartiges. Also einfach auf sein Bauch, genau, man könnte es abkürzen, auf sein Bauchgefühl zu hören.
Voll schön. Super. Also, ich werde auf jeden Fall deinen Weg weiter verfolgen, wie das jetzt mit euch dann läuft, wenn ihr anfangt zu reisen, und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht uns irgendwann noch mal persönlich irgendwo auf der Welt antreffen. Und wie gesagt, ich danke dir sehr, dass du uns so inspiriert hast und so viel geteilt hast jetzt von deinem Alltag und mit diesem Weg und deinen Sorgen und Ängsten und so. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke für deine Zeit und dass ich hier sein durfte.
Ja. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net, und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.